weg.
Tschüss. Quatsch mir doch da nicht so rein.
Fritz. Podcast.
Entschuldige.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Verzeiht uns diesen kleinen Spaß unter zwei alten Freunden und Kollegen, das muss sein. Wir wenden uns jetzt sofort dem Ernsthaften zu. Wir reden 2 Stunden lang jetzt über brettharte und beinharte Themen, auch wirklich im Ernst. Denn ich würde gerne mit euch darüber sprechen, mal die ketzerische Frage aufwerfen, ob es in euren Augen eine Alternative gibt zum Kapitalismus. Also kann man natürlich jetzt gleich überschreiben, was soll überhaupt diese Frage und so und das, was willst du einen Sozialismus wieder haben und so. Nee, meine ich jetzt gar nicht, dass ich gerne die DDR wieder hätte oder sowas, sondern einfach mal ernsthaft darüber nachdenken, also ist es möglich, sich eine Alternative vorzustellen zu dieser freien Marktwirtschaft, wie wir sie im Moment haben? Denn es gibt wahnsinnig viel Kritik daran, wenn man sich so umhört bei Leuten, ich weiß nicht, wie es bei euch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis ist, wenn man mal schaut, wer so wofür demonstrieren geht und so, scheint es doch eine große Unzufriedenheit auch zu geben mit diesem System und irgendwie das Gefühl, dass das System ungerecht ist, dass es am Ende auch auf Kosten der Natur, auf Kosten vieler geht, nur wenige davon profitieren und so. Auf der anderen Seite kann man sagen, wir wollen frei sein, wir Menschen, und dazu gehört auch, sich ökonomisch frei zu betätigen und zu bewegen. Oder würde ich gerne mit euch besprechen in den folgenden 2 Stunden. Gibt es eine Alternative zum Kapitalismus? 0331 70 97 110. Frank Turner mit The Road, 8:08 ist es. Das heißt Blue Moon am Montagabend. Und da reden wir über ernsthafte Themen, in den allermeisten Fällen über sogenannte harte Themen. Und heute würde ich sehr gerne von euch wissen, ob ihr es für möglich haltet, dass es zu diesem, ja, zu diesem Ding, was man Kapitalismus nennt, was man auch freie Marktwirtschaft nennen kann, was man auch Globalisierung nennen kann. Ich meine, es könnte eventuell alles was Ähnliches bezeichnen, ob es dazu in euren Augen eine Alternative geben kann. Oder seid ihr zufrieden und einverstanden mit dem ökonomischen System, was wir haben, unter dem wir leben? Weil man sagen kann, es bringt auch eine gewisse Freiheit, oder? Es bringt auch einen gewissen Frieden. Ich weiß es nicht. Ist der Preis höher, den man zahlt, wenn man sich anschaut? Umweltverschmutzung, kann man auch sagen, es leiden vielleicht auch viele unter diesem System. Was ist eure Meinung dazu? 0331 70 97 110. Anna aus Hellersdorf, guten Abend.
Hallo.
Anna, gibt es eine Alternative zum Kapitalismus?
Naja, das auf jeden Fall. Also es sieht man ja auch manche Sachen. Also man sieht es ja auch heute. Es gibt ja auch heutzutage Alternativen. Zum Beispiel Vereine, die arbeiten auch ohne Profit im Grunde genommen. Schade ist, dass viele auch noch ohne Bezahlung arbeiten müssen, aber die machen ja auch Sachen für die Bevölkerung, wie zum Beispiel sportliche Versorgung für die Kinder, die total wichtig sind.
Aber die bewegen sich ja auch in diesem Rahmen, den das System vorgibt, oder? Also, oder meinst du, dass auch ein komplettes Wirtschaftssystem so organisiert sein könnte?
Ja, na, zum Beispiel könnte es ja wirklich nur noch Firmen geben, die keinen Profit machen dürfen, wo man auch als Mensch nicht horrende Summen verdienen kann, und ja, die ihre Wirtschaft, also wie gewirtschaftet wird, auch offenlegen müssen, dass man das nachprüfen kann. Im Grunde jeder, der sich dafür interessiert, und dann kann der Käufer ja auch entscheiden, gehe ich zu der Firma und kaufe dort, die irgendwie nachhaltig denkt und nicht nur auf Profit aus ist, oder kaufe ich bei der Firma, wo es nur um Profit geht.
Ja.
Wäre ein Vorschlag.
Das wäre dann aber immer noch innerhalb einer freien Marktwirtschaft, ne? Also es wäre dann halt auch ein Konzept. Und
ja,
damit würde man an den Markt gehen, und wenn die Leute sich dafür entscheiden, weil sie diese ethische Abwägung treffen, setzt sich diese Firma durch. Oder habe ich es falsch verstanden?
Das stimmt. Da wäre dann der Käufer der entscheidet, was er nun letztendlich kauft. Das stimmt. Man kann das natürlich auch staatlich regulieren. Das ist mir eigentlich völlig egal. Es hat beides seine Schwächen. Beide Systeme haben ihre Schwächen. Und irgendwie ist es ja auch, finde ich, immer schlimmer geworden mit unserem System, was wir jetzt so haben. Es gibt immer mehr Monopole, und dadurch kann man als Käufer auch nicht mehr wirklich entscheiden, ob ich jetzt nur das oder das kaufe, sondern kriegt einfach was, ein Produkt vorgesetzt, und muss sich damit zufrieden geben und hat gar keine Wahl. Und ich finde aber generell halt, was gar nicht geht, ist dieses profitorientierte Handeln der ganzen Firmen, weil das macht jetzt endlich unseren ganzen Planeten kaputt und uns ungesund, und das funktioniert irgendwie nicht. Also das finde ich eigentlich auch bei der Planwirtschaft, also ich verstehe gar nicht so richtig, warum man immer sagt, dass die gescheitert ist, weil jetzt endlich, also warum, ich habe das, hast du auch in deinem Vortext geschrieben, warum ist die gescheitert?
Die Planwirtschaft?
Ja.
Naja, mir würde jetzt historisch kein Modell einfallen, wo es ein System gab mit Planwirtschaft, in dem die Versorgung der Bevölkerung mit wirklich allem Wichtigen immer gelöst war und es gleichzeitig eine Freiheit gab im Sinne von freien Wahlen, Reisefreiheit und so weiter.
So, na,
also es geht ja, ging ja bisher historisch betrachtet auch immer einher, das eine mit dem anderen. Also.
Ja, das stimmt, aber ich finde, das mit der Reisefreiheit ist natürlich was irgendwie total Mist war in der DDR. Aber es ist natürlich irgendwie, es gibt immer so Planwirtschaft immer nur mit diesem System irgendwie zusammen, aber man könnte das ja auch neu erfinden. Also ich finde schon, man könnte mehr planen. Und ansonsten an Dingen waren ja die Leute damals auch versorgt. Sie hatten jetzt vielleicht keine Luxusgüter so sehr, aber ich kann das nur so von meinen Eltern sagen, die waren damals glücklich. Die hatten nicht so viel Papierkram, die hatten nicht so viel Kladderadatsch, Angst, dass sie nicht versorgt werden, das hatten sie zum Beispiel gar nicht. Keine Existenzängste, sowas, was ich jetzt kenne oder so, das hatten die nicht. Die wussten, die haben alles, was sie zum Leben brauchen und auch wenn sie in dem System so nicht hundertprozentig glücklich waren, also da auch Pech hatten, wollten sie aber auch nicht die DDR abschaffen oder so, sondern waren damit zufrieden.
Ja, aber ein System, so wie es sich dann real herausgebildet hat, was seine Leute einsperrt sozusagen und von Staats wegen Dinge verordnet, an die die Leute sich zu halten haben, das kann ja keine Alternative sein.
Nee, also. Aber ich sehe das irgendwie nicht in Verbindung mit der Planwirtschaft. Hm. Also das ist für mich irgendwie, das eine ist die politische Sache und die Totalüberwachung und so, das haben wir ja jetzt auch irgendwie wieder. Nur, dass es jetzt halt Konzerne übernehmen und dafür dann Geld kriegen, es ist im Grunde genommen, werden wir jetzt genauso überwacht. Wenn ich jetzt gucke, dass Snowden in Deutschland kein Asyl bekommt und ausgeliefert werden würde, das geht irgendwie auch nicht in Ordnung. Das erinnert mich dann auch an die DDR und politisch Verfolgte. Also,
Aber weißt du, was der Unterschied ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf? Wenn alle das wollen, dass es eine andere Politik gibt, dann kann man die herrschende Politik abwählen und eine andere an die Macht wählen. Also das lässt das System zu. Das ging in der DDR nicht.
Ja, das ist so, was mich bei dir so oft wundert. Also du bist, glaube ich, noch nicht so richtig erschüttert worden in deinem Vertrauen in die Politik. Was ich schon bin, in meinem Vertrauen in den Staat. Also ich kann nicht sagen, dass es so ist, dass ich jetzt zur Wahl gehen kann und großartig was verändern kann. Und das wirklich, also auch jetzt gerade außenpolitisch und so, die Parteien nehmen sich alle nicht viel und das ist alles so korrupt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sie was da auswirken können und es gehen ja auch nicht.
Aber das ist mir, das ist, wenn du jetzt schon so persönlich wirst, würde ich sagen, das ist mir dann immer zu einfach. Also das bewirkt eh alles nichts und das ist eh alles korrupt. Das glaube ich in der Tat nicht. Also klar ist es unzulänglich organisiert, dieses parlamentarische System, keine Frage. Das kann man alles, aber dass es eh alles korrupt ist und deswegen, nee, glaube ich nicht.
Also ich muss auch sagen, ich gehe trotzdem zur Wahl, weil warum nicht wenigstens ein bisschen was tun? Aber ich sehe nicht, dass das wirklich eine Veränderung bringen kann. Vor allen Dingen, wenn ich mir allein die Wahlprogramme angucke der Parteien, das ist irgendwie alles dasselbe.
Aber du kannst extrem linke, extrem rechte Parteien wählen, die Dinge in ihrem Wahlprogramm haben, wo es den meisten Durchschnittsmenschen schaudern würde. Und wenn aber alle die wählen würde, dann hätte man auf einmal eine ganz andere Politik. Ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht wäre, weiß ich nicht. Aber diese Parteien sind da und die stehen zur Wahl. Aber die Leute wählen die nicht.
Ja,
das heißt das für mich immer, aha, die wollen ja anscheinend dann doch lieber, dass es ungefähr so bleibt, wie es ist.
Ja, das Ding ist ja, das Problem ist ja, dass die Leute ja auch total beeinflusst sind durch die Medien. Und deswegen ja auch gar nicht, also das ist so eine Sache, da weiß ich, habe ich auch keine Lösung für. Ich glaube nicht, dass die Leute da wissen, was gut für sie ist in dem Moment, wo sie da hingehen und schon immer SPD oder CDU wählen oder so. Ich glaube, die, und genauso in Amerika haben wir es ja auch so, die haben ja auch mehrere Parteien, außer die Republikaner und die Demokraten, aber die Leute wissen, die denken, die schmeißen ihre Stimme weg. Das wird doch immer so gesagt, du schmeißt deine Stimme weg, wenn du eine kleine Partei bist, was ja nicht stimmt.
Ja.
Das ist ja gar nicht wahr, aber das ist so ein Slogan, den haben wir schon in der Schule gehört und das finde ich, das stimmt überhaupt nicht, weil die Parteien kriegen dann auch mehr Geld und können dann auch größer werden, die einem besser gefallen.
Hm.
Also man schmeißt seine Stimme ja gar nicht weg, auch wenn die es nicht schaffen, dann reinzukommen, über die Hürde rüber zu springen. Das ist zum Beispiel auch was, vielleicht lieber keine 5%-Hürde oder so.
Naja gut, das sind halt historische Erfahrungen, weswegen sowas wie eine 5%-Hürde eingeführt wurde. Ne? Ich meine, auf EU-Ebene wurde das ja auch schon korrigiert, weil man es da gar nicht brauchte. Aber Anna, nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Also wenn man sich überlegt, gibt es eine Alternative zur freien Marktwirtschaft, hast du gesagt ja, aber auf der anderen Seite dann einen Vorschlag gemacht, wie Unternehmen organisiert sein könnten, die sich dann trotzdem auf einem Markt durchsetzen. Und dann aber gesagt, du findest es falsch, wenn Unternehmen profitorientiert arbeiten. Also so ein paar Sachen, die nicht unbedingt zusammenpassen. Aber dieses Profitorientierte, ist das nicht, Also gehört das denn nicht auch zu so einem unternehmerischen Streben dazu, dass man dann auch Erfolg haben möchte damit?
Ich sag mal, ich finde es ja auch gut, wenn ich, das finde ich aber, was irgendwie jetzt mittlerweile für den normalen Menschen ausgehebelt ist. Man kann gar nicht mehr durch fleißig sein, sich wirklich so einen großen Vorteil da schaffen. Aber ich finde, also ich finde halt, man sollte, was die Firmen da für Profite machen und was da die Manager für Gehälter kriegen, das ist einfach so unglaublich viel. Das steht, finde ich, keinem Menschen zu, so viel Geld zu haben. Da kann er noch so gute Arbeit abliefern. Das finde ich nicht okay. Und alle anderen sind arm und können sich nicht so richtig leisten und gehen den ganzen Tag nur arbeiten. Vor allen Dingen, wenn man teilweise auch sieht, wie die arbeiten, also dass die ja auch nicht viel machen und dann ist dann irgendein Politiker in irgendeinem Vorstand drin und kriegt total viel Kohle, dann ist der Flughafen immer noch nicht fertig und dann kriegt er noch einen schönen Batzen Geld dafür, dass er gehen muss, weil der Flughafen ja noch nicht fertig ist. Also das finde ich, das kann alles nicht sein. Und wenn ich jetzt mit dem, das ist ja nicht nur die eine Sache, die andere Sache ist ja auch, dass wir unsere komplette Erde irgendwie kaputt machen, weil es nur profitorientiert ist. Und auch bei Medikamenten frage ich mich, die arbeiten halt profitorientiert, die wollen immer nur Symptome bekämpfen und gar nicht die Ursachen. Also das ist alles so, das geht alles so in die falsche Richtung und die Menschheit könnte schon so viel weiter sein, wenn wir irgendwie auf die richtigen Sachen achten würden.
Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man zumindest so wie wir hier leben, mit doch ganz schön viel Wahlmöglichkeiten, was Konsum angeht und auch mit ganz schön viel Geld ausgestattet, ne? So im Durchschnitt, ne? Wirst du jetzt sagen, ja, die meisten 8,50 €, bla, aber so im Durchschnitt ist das ja ein reiches Land, wo es viel zu kaufen gibt und es gibt ganz tolle und ganz schäbige Sachen zu kaufen und so. Und auch da könnte es doch eigentlich der Markt regulieren. Wenn wir jetzt alle sagen, den Dreck kaufen wir nicht mehr und wir kaufen nur noch die guten Sachen, die gut produzierten Sachen, die, keine Ahnung, was auch immer uns da wichtig ist, dann wird das eben so gemacht. Denn die Unternehmen wollen ja nur Gewinne machen. Die haben ja keine Ideologie. Also jetzt mal so ein bisschen einfach, oder? Also dann produzieren irgendwann alle nur noch gut, weil wir kaufen nichts anderes mehr. Aber machen wir nicht.
Ja, na, das ist auch so ein bisschen, ich hoffe ja, dass sich die Gesellschaft da gerade auch umorientiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie das tut, wenn man sieht, dass da so viele demonstriert haben. Viele sind halt durch die Medien irgendwie so oder denken halt, das ist alles okay so. Ne, sich ständig was Neues zu kaufen und nicht an die Konsequenzen zu denken. Und das ändert sich aber auch gerade. Und das ist gerade wichtig. Man muss darüber auch aufklären, was es bedeutet, wenn ich mir diese Sachen kaufe, so ein Handy, ständig ein neues Handy kaufe, dass da irgendein Afrikaner in irgendeinem Erdloch sitzt und seltenen Erden da rauskratzt dafür und da das Kriege deswegen gibt und so und ein Haufen Menschen sterben. Also da sollte ich mir vielleicht schon überlegen, ob ich mir ein neues Handy kaufe oder ob mein altes vielleicht noch geht. Also das ist nur so, aber das ist, ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändert, dass die Gesellschaft dafür bewusster wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass das passiert. Aber dafür ist auch Aufklärung wichtig. Und dann finde ich auch teilweise schwierig, zwischen Firmen zu unterscheiden, wenn man halt bestimmte Sachen auch gar nicht weiß. Also da würde ich mich halt auch freuen, wenn die Verbraucherschützer da ein bisschen mehr da Engagement ist und man zum Beispiel erfahren kann, wo kommt das Produkt her, was ich hier, also bei Lebensmitteln, was ich kaufe und wie wurde das hergestellt, mit Gentechnik oder nicht. Das muss ja nicht mal raufgeschrieben werden, glaube ich, in Deutschland. Und das kann irgendwie nicht sein. Also dann habe ich auch die Chance, als Verbraucher zu entscheiden, was nehme ich. Und dann denke ich auch, dass ganz viele Leute das bessere Produkt, was umweltfreundlicher ist oder so, oder auch gesellschaftlich besser ist, kaufen würden.
Mhm. Das heißt aber auch wieder, man könnte über den Markt, also das, was eine freie Marktwirtschaft leisten kann, denn das ist ja, das kann sie ja leisten, einen Markt organisieren und zur Verfügung stellen. Man kann also auch über einen freien Markt dann eben Dinge besser machen, wenn ich dich richtig verstehe. Also
ja.
Doch, also.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist, uns bleibt auch gar nicht so anders übrig. Wie soll man denn ein System einfach umwerfen? Also das kann durch einen Krieg passieren. Wenn man einen Krieg hat oder so oder Wirtschaftscrash, dann kann ein neues System entstehen. Aber ansonsten haben wir ja nun mal das alte System. Also können wir nur in diesen Sachen, die wir gesetzt haben, uns was Neues ausdenken und neu entwickeln. Und ich persönlich würde natürlich das Produkt von dem Verein kaufen, wo ich sehen kann, da kriegt keiner total viel Kohle. Die wirtschaften gut für die Umwelt und so weiter. Ich kann mir das angucken im Internet, wie das ist, kann das nachprüfen beliebig. Dann würde ich lieber von denen das Produkt kaufen und würde auch darauf achten, als von so einem Konzern, dem alles egal ist.
Klare Meinung von dir, Anna. Vielen Dank.
Ja, schönen Tag.
Schönen Abend. Tschüss. Anna aus Hellersdorf und ihre Meinung dazu, was die freie Marktwirtschaft taugt und welche Alternativen es gibt. Also man hört es auch in diesem Gespräch, finde ich jetzt so, nicht so ganz einfach. Ne? Auf der einen Seite klar viel Kritik am Kapitalismus, an der Art, wie unsere Ökonomie derzeit organisiert ist. So. Auf der anderen Seite dann aber durchaus auch die Vorteile da, die dieses System bieten kann oder was das System leisten kann. Was ist eure Meinung? Gibt es eine Alternative zum Kapitalismus? Kann es eine geben? Oder findet ihr, dass das System, was wir haben, erstmal eine Riesenerrungenschaft ist? Kann man ja auch sehen, wenn man sich anschaut, was es in der Geschichte schon so gab. Seid ihr froh, dass wir da sind, wo wir sind? Und würdet es womöglich auch gar nicht so viel anders organisieren, weil es eben auch Freiheit bedeutet am Ende. Oder nicht? Fragezeichen. Frage ich euch. Meldet euch. 0331 70 97 110. Wie immer die Blue Moon Nummer landet ihr heute Abend bei Emily, bei meiner Redakteurin, die euch mal kurz verarztet am Telefon und euch zwei, drei Sachen fragt, was ihr dann so ungefähr sagen wollt. Und dann stellt sie euch rein zu mir ins Studio und vorher ruft sie euch noch zurück, wenn ihr möchtet. Also soll euch kein großes Geld kosten. Was denkt ihr? Gibt es eine Alternative zum Kapitalismus? 0331 70 97 110. Aus Sachsen ruft uns Enrico an. Enrico, hi.
Hallo Hendrik.
Ui, das ist aber mit Energie aus dem Hörer.
Ja, genau. Weil ich sage, die, der Mensch hat ja hat auch eine Energie, die er freisetzen muss. In einer Planwirtschaft, so wie sie bisher praktiziert wurde, wird das ja in Bahnen gelenkt, die nicht unbedingt sinnvoll sind.
Also in der Planwirtschaft war das so.
Ja,
ja, genau. Aber das ist, finde ich auch eine interessante Frage, wenn man sagt, welche Alternative gibt es denn zum Kapitalismus?
Naja.
Ist das nur entweder Planwirtschaft à la DDR oder halt Turbokapitalismus à la USA? Nein. Oder gibt es noch was dazwischen?
Ich würde sagen, man könnte es zum Beispiel sich mehr anlehnen an, wie sie in Skandinavien gemacht wird, wo ja laut in vielen Umfragen immer heißt, dass die Leute da glücklicher sind. Weil das ein gewisses soziales Netz gibt, dass man kann was schaffen, wenn man was will, mit dem Gewissen, natürlich nicht jeder schafft, aber wenn man fällt aber auch nicht ins Bodenlose, wenn man jetzt mal in wirtschaftlichen Misserfolg ist, wie zum Beispiel in einer freien Marktwirtschaft wie in China, wenn du da in die Unternehmen gründest und beide gehst, dann stellst du auf der Straße und musst sehen, wo du bleibst.
Ja. Abgefahren, ne? Dass ein eigentlich kommunistisches Land dann mit den härtesten Kapitalismus hat, ein Land, zwei Systeme, oder nee, das ist das mit Hongkong, ne?
Das ist eigentlich, ist ja so, die sagen sich, solange die kommunistische Partei an der Macht ist, kann man dort wirtschaften und sich aus der Politik rausnehmen, kann man dort wirtschaften, wie man will.
Aber Enrico,
das ist jetzt eine andere Geschichte.
Ich verstehe dich richtig. Du bist ein Befürworter des Kapitalismus, aber er sollte gezähmt werden. Er sollte, also weil in Skandinavien, so wie ich sehe, also einige Länder waren ja jahrzehntelang dafür bekannt, dass sie eine besonders umfangreiche soziale Marktwirtschaft hatten. Ob das im Einzelfall jetzt immer noch in allen Ländern so ist, so gerade in Schweden, glaube ich, wurde auch relativ viel abgebaut in den letzten Jahren, wenn ich da recht informiert bin. Aber das war im Prinzip so der Ansatz. Also ein großes Solidaritätsprinzip, aber am Ende steht schon die Ideologie oder die Idee einer freiheitlichen Marktwirtschaft darüber.
Na, weil der Mensch ist ja zwar sozial, aber er ist ja auch egoistisch und will sich weiterentwickeln. Und in dem, was wir bisher als Planwirtschaft kennen, funktioniert das nicht. Da ist das mehr das ist ja fast schon die Planwirtschaft, wie sie praktiziert wurde. Das ist ja eher für mich schon was wie ein Monarch, wo dann sozusagen eine herrschende Klasse definiert, wie das zu sein hat. Aber wenn die sich dann in das System eingerichtet haben, da sieht man, hat man halt solche Betonköpfe wie in der DDR, die alten Männer dort im Politbüro. Und die fanden das gut, aber eine wirkliche Weiterentwicklung, eine Verbesserung der Situation und Problemlösung war ja kaum möglich mit denen.
Ja.
Weil die sich ja in der Situation eingerichtet haben. Und auch heute gibt es ja Leute, die sich in der Situation eingerichtet haben, wie zum Beispiel die großen Unternehmensbosse, ne? Die finden das gut, die machen den Reibach, aber was aus den Kleinen wird, das ist dir natürlich dann egal.
Aber könnte man das nicht zum Beispiel demokratisch, also eine Planwirtschaft demokratisch organisieren? Also so, wie du es anführst, in der DDR war ja im Prinzip eine Diktatur. Da gab es ja irgendwie keine Möglichkeiten der Mitbestimmung tatsächlich und auch kaum auf den verschiedenen Ebenen und so. Könnte man das denn nicht so organisieren, dass man die Köpfe, die das für einen Plan wählt und abwählt und dass man die Dinge, die für einen Plan wählt und abwählt?
Ja, da müssten sich die Mentalität der Menschen ändern. Wenn man zum Beispiel gutes System ist, ja das, was wir, hast du von diesem System gehört, wie das hier dieses Premium-Cola macht, was der Holger Kleinmann so schön besprochen hat mit dem, dass die sozusagen nicht unbedingt auf maximalen Gewinn ausrichten.
Wer jetzt?
Die Macher von dieser Premium-Cola.
Premium-Cola, keine Ahnung.
Da musst du mal bei Holger Klein hat mal mit dem so schön gesprochen, die machen das ein bisschen anders. Oder hat auch mal mit dieser Tina Trinkwalde von Mann und Mama gesprochen. Die versucht ja, die verkauft Kleidung, die nur in Deutschland hergestellt wird, gewebt und gefärbt, genäht und alles.
Ja.
Und die Preise sind auch ungefähr dieselben, wie wenn man sich auch eine Levis, so eine Marken-Levis-Jeans kauft oder so.
Das ist dann besser, wenn die in Bangladesch keine Arbeit mehr haben.
Naja, das nicht unbedingt, aber das geht darum, dass die Leute bewusst werden, dass sie sagen, bewusster konsumieren und dann nicht mehr unbedingt auf Umweltzerstörung in, was weiß ich, in Bangladesch und der Ausbeutung der Menschen.
Mhm.
No? Und das ist, wie gesagt, die Mentalität der Leute muss sich ändern, das ist ein dickes Brett zu bohren. Aber wenn die Leute sich immer mehr, wie es jetzt, ich habe die Vorrednerin Anna, habe ich den Eindruck, die Leute mehr arbeiten mehr an sich und versuchen bewusster zu konsumieren, zumindest einen Teil.
Ja, aber das heißt,
wenn sich die Mentalität dann ändert, dann ändert sich auch der Kapitalismus, weil Kapitalismus spielt ja aus den ganzen Menschen, die daran teilnehmen. Wenn die anders handeln, dann ändert er sich auch.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass es für manche Menschen eine Art Naturgesetz ist, dass es eben dieses wirtschaftliche System in dieser Form gibt und dass mehr Markt immer noch besser ist und so und man schon gar nicht mehr darüber nachdenkt, was jetzt eigentlich für den Menschen am Ende am allerbesten ist. Also man muss ja nicht gleich die Mauer wieder aufbauen, um sich Gedanken darüber zu machen, wem eigentlich welches System nutzt und wem nicht.
Ja, das sind die Neoliberaler, die denken ja, freie Marktwirtschaft, da wird alles gut. Das ist einfach Blödsinn. Ich würde euch sagen, die Leute sozusagen, die müssen halt immer mehr an sich arbeiten und ihr Denken verändern. Zum Beispiel, bisher ging man ja alle 4 Jahre zur Wahl. Und das ist ja, und das wäre die Piratenpartei, hat sich ja abgewirtschaftet oder aus einer anderen Geschichte, dass er dieses Liquid Democracy.
Ja,
wenn die Leute dann an sich arbeiten und dann auch die Liquid Democracy, dass er dieses hier ständige Abstimmung über irgendwelche Sachen, dann würde sich garantiert was ändern.
Ja, das ist so traurig. Also was auch immer man von dieser Gesamtpartei Piraten hält, aber dieses Konzept der Liquid Democracy, ob man es jetzt so nennt oder irgendwie anders, also einfach eine viel direktere, viel häufigere Mitbestimmung, dass das dann auch in der gesellschaftlichen Diskussion mit dem Versinken dieser Partei auch wieder versinkt, ist sehr schade. Ja. Aber Enrico, das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, wir haben einen sehr mündigen Konsumenten, sehr informiert, sehr bewusst und so mit hohen ethischen Maßstäben.
Viel informiert.
Lass mich kurz ausreden. Den kannst du doch dann in einen bedingungslos deregulierten Markt schicken. Er wird ja das Richtige kaufen, weil er so hohe Ansprüche hat und so gut informiert ist. Da kann ich den Markt doch komplett aufmachen. So wenn ich so einen guten Konsumenten habe, er wird ja die Sachen kaufen, die am Ende gut sind für sich und andere.
Nicht unbedingt. Dazu muss man, das habe ich leider vergessen zu sagen, der Mensch hat ja auch einen guten Teil Dummheit noch mit. Das heißt also, man muss dann, also das ist halt immer eine Abwägung zwischen Freiheit und Unfreiheit und Regulierung und Deregulierung, das ist immer ein schwieriger Weg. Und das ist ein dickes Brett zu bohren.
Ja.
Der Kapitalismus verändert sich, der wird sich auch verändern müssen. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen in der Revolution, sondern in relativ kleinen Schritten.
In diese Richtung, die du schon skizziert hast. Also glaubst du, dass das auch tatsächlich ein realistisches Szenario ist oder ist es das, was du dir wünschen würdest?
Ich würde es mir wünschen, dass es etwas schneller geht. Aber ich denke schon, dass sich das ändern wird. Da bin ich mir absolut sicher. Die Frage ist, wie schnell das geht. Und zum Beispiel nehmen wir mal dieses, was der Anna auch angesprochen hat, mit der Umweltverschmutzung zum Beispiel. Oder hatte ich mich da verhört?
Ja, also Anna hat es, glaube ich, erwähnt. Ich habe es auch erwähnt. Ja.
Ja, na klar. Die Frage ist zum Beispiel,
logisch.
Ändern die Menschen ihr Denken, bevor der Klimawandel richtige Realität ist? Ich glaube es nicht. Wahrscheinlich werden sie erst dann immer mehr Menschen begreifen, wenn der Klimawandel mit den 2-3 Grad mehr richtig einsetzt. Also sozusagen noch heftiger wird.
Aber der Klimawandel ist doch da, oder täusche ich mich?
Ja, und noch, also dass die Folgen noch verschlimmern.
Ja.
Das heißt sozusagen, die Menschen müssen in gewisser Maßen von etwas, was außerhalb der menschlichen Natur ist, sozusagen also einen Anstoß kriegen, dass sie sich verändern wollen.
Ja.
No, also die Menschen wollen sich verändern, aber der Mensch hat halt auch Trägheit und der richtet sich in der Situation ein und da muss halt immer wieder mal ein Anstoß kommen. Aber wenn natürlich ein Mensch sagt, der sich erobert das andere Land und zwingt mein System auf, dann wehren sich die Menschen. Das muss auch von innen herauskommen. Das ist eine sehr komplizierte Sache.
Kann man aber Enrico, eine Frage noch vor den Nachrichten. Kann man denn sagen, dass eine freie Marktwirtschaft, ein freier Handel Frieden schafft in der Welt?
Das kann er schaffen, wenn er in gewissen Bahnen. Aber wenn man Bahnen geregelt ist, aber kann der Frieden schaffen? Ja, ich glaube kaum, dass das ein freier Markt jetzt unbedingt, er kann es schaffen, aber ich glaube es nicht, weil der Mensch hat so viele Impulse, da Der Mensch hat ja auch Gewaltimpulse und ob da der freie Markt das glaube ich kaum.
Okay, ich dachte jetzt eher so auf staatlicher und territorialer Ebene und so. Oder anders gesagt, Länder, die miteinander handeln, führen nicht Krieg gegeneinander.
Das ist wohl wahr. Aber dass es nicht immer funktioniert, haben wir ja gesehen. Also das ist eine ganz schwierige Sache, wo das so wie der Kapitalismus mal später aussieht, das weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber davon nicht mal so sein wird wie heute, bin ich fest überzeugt.
Okay.
Und ob man das dann auch Kapitalismus nennt, ist auch noch die Frage. Aber das ist dann ein bisschen ein Name, dann bloß noch.
Da reden wir dann in 25 Jahren nochmal auf Oldie FM miteinander drüber oder so. Bis dann, richtig. Enrico, tschüss.
Genau, Hendrik, tschüss, ich lege jetzt auf.
Ja, ich auch. Ciao. Bernd, Lennart und Thomas sind noch in der Leitung, werden sehr gerne nach den Nachrichten begrüßt und von mir gefragt werden sie gefragt, was sie denn denken, ob es eine Alternative gibt zum Kapitalismus und wie sehr sie daran glauben, dass das System, was wir jetzt haben, das ökonomische System, das Richtige und das Gute ist. Und wenn ihr Lust habt, auch euren Senf dazuzugeben, dann macht das sehr, sehr gerne unter 0331 70 97 110 nach dem Info wieder.
Fritz.
Blue Moon.
Mit Hendrik Schröder, guten Abend. Er wird ketzerisch heute Abend, der Blue Moon, denn, wenn ich das mal so ein bisschen provokativ sagen darf, hat man schon manchmal das Gefühl, dass der freie Markt für manche schon so eine Art Naturgesetzstatus hat, ne? Dass man also irgendwie hört, ja, der Markt regelt das und wir brauchen mehr Markt und die Wirtschaft braucht weniger Regeln und muss weniger in die Zwänge genommen werden, damit sie besser prosperieren kann. Und am Ende haben wir alle was davon und man denkt dann so, was ist mit diesen Marktgläubigen, die wirklich denken, dass dadurch eine bessere Welt entsteht? Aber auf der anderen Seite kann man denen auch folgen und sich überlegen, na ja, unternehmerische Freiheit, das setzt Potenziale frei, das setzt Kreativität frei, das setzt Energie frei, das führt zu was, das führt zu Wirtschaftswachstum, davon profitieren wir am Ende alle über Steuereinnahmen und so weiter, über höhere Löhne, über sowas, also kann man auch so sehen, weiß ich nicht. Wie seht ihr das denn? Wir reden heute darüber in dieser Sendung, die ja quasi eure ist, weil ihr eingeladen seid anzurufen, darüber, ob es eine Alternative zum Kapitalismus gibt, ob eine mehr oder weniger bedingungslose freie Marktwirtschaft in euren Augen schon was Erstrebenswertes, weil super Freiheitliches ist. Oder ist das was, was euch eher Angst macht, was ihr korrigiert, verbessert sehen würdet oder was ihr sogar abschaffen würdet? Also wir können gerne mal hin und her diskutieren hier. Dafür ist die Sendung da. Meldet euch, redet mit 0331 70 97 110. Bernd aus Pankow. Hi Bernd.
Hi. Du willst also über den faulenden und parasitären Kapitalismus sprechen.
Bernd, vielen Dank für deine Meinung. Schönen Abend.
Nein.
Alles deutlich geworden. Sag mal, Bernd, ich tue mir hier gerade so ein bisschen schwer die ganze Zeit so mit den Formulierungen. Denke irgendwie, mal sage ich freie Marktwirtschaft, mal sage ich Globalisierung, mal sage ich Kapitalismus. Würdest du auch sagen, ist eigentlich alles drei das Gleiche oder ist das schon, gibt es da Unterschiede?
Im Prinzip spielt natürlich alles zusammen. Wobei man natürlich gucken muss, Kapitalismus an sich ist natürlich erstmal eine Wirtschaftsform. Das, was wir als, weil vorhin ja auch die Sache kam mit den Wahlen und so weiter und so fort, was wir als Demokratie haben, hängt mit dem Kapitalismus erstmal nicht unbedingt zusammen, glaube ich.
Aber mit der freien Marktwirtschaft, oder?
Also richtig.
Da ist ja, es dann, dann freie Marktwirtschaft ist doch. Ist das nicht Kapitalismus? Nee, was ist der Unterschied?
Also freie Marktwirtschaft würde ich schon direkt als Kapitalismus bezeichnen, das ist richtig. Und das Problem, was man beim Kapitalismus hat, ist, dass es sicherlich die effizienteste Wirtschaftsform ist. Völlig korrekt, unbestritten. Also in der Möglichkeit, sozusagen neue Produkte zu schaffen oder auch neue Produktionsformen, indem man einfach die Gier des Menschen ausnutzt. Das heißt, der Kapitalismus funktioniert ja nur, weil jeder Mensch immer mehr will. Da ist es sicherlich eindeutig das Effizienteste.
Und deshalb
auch nicht abschaffbar.
Warum würdest du es so negativ definieren, dass der Kapitalismus sozusagen die niederen Instinkte, die niederen Antriebe im Menschen anspricht, weil er immer nur noch mehr will? Kann man nicht auch sagen, der Kapitalismus gibt den Leuten mit Ideen Raum, ihre unternehmerischen Bestrebungen umzusetzen?
Na, die Ideen könnte ich auch in jeder anderen Wirtschaftsform haben. Also die Ideen an sich sind nicht das Problem. Ja, es gibt maximal, also in der Planwirtschaft, die du davon angesprochen hast, gibt es einfach die Einschränkung, gab es sozusagen durch den Staat. Der Staat hat dann einfach gesagt, nö, ist nicht oder sowas in der Art. Es sei denn, vielleicht gab es auch da die Möglichkeit zu sagen, das ist aber gut, dann machen wir das. Egal. Das Problem ist aber, wenn man wenn man sozusagen nicht als Person selbst einen Gewinn daraus zieht, ist wahrscheinlich die Motivation deutlich geringer, sowas zu entwickeln, sich überhaupt einen Gedanken darüber zu machen, wie man etwas besser macht, zumindest heutzutage. Daher denke ich, als Wirtschaftsform ist der Kapitalismus sicherlich nicht tot. Was das Problem ist, dass wir uns von der sozialen Marktwirtschaft, das ist eigentlich das, was ich den Leuten immer vorwerfe, die reden dann immer von einer freien Marktwirtschaft. Das ist eigentlich das Problem dabei. Weil in der Kapitalismus als Wirtschaftsform ist ja das, was sozusagen die Ökonomie ausmacht, und die Politik muss eigentlich dagegen steuern. Weil wenn der Kapitalismus ungezügelt ist, dann führt das zu Monopolbildung und im Endeffekt einfach nur für immer mehr Ausbeutung. Und das Ziel der Politik muss es sein, den Kapitalismus sozusagen, ja, er soll erhalten werden, aber in Schranken.
Aber ist es nicht auch Aufgabe, also wenn wir davon ausgehen, dass wir alle ein Interesse daran haben, dass die Weltwirtschaft floriert, ist es dann nicht auch Aufgabe der Institutionen, dafür zu sorgen, dass sie eben das tut und nicht nur sie zu regulieren?
Das Problem ist natürlich, wenn eine ungezügelte Globalisierung ist, so wie sie gern gemacht werden würde, dann würde sich automatisch alles immer in die Länder verlagern, wo es billiger ist. Das ist völlig klar, logisch. Und wenn es in China nicht billig genug ist, dann geht man nach Vietnam. Und wenn es in Vietnam nicht billig genug ist, dann geht man nach Afrika. Und dadurch würden sich im Endeffekt bleibt verbrannte Erde. Das ist das Problem dabei. Das hat man ja schon gesehen, als, keine Ahnung, IKEA zuerst von Deutschland nach Polen gezogen ist und danach nach Rumänien oder woanders. Und das bleibt
IKEA?
Im Endeffekt immer Arbeit. Ja,
da gab es doch vor ein paar Monaten mal so eine große Spiegelgeschichte zu, oder? Wo die mal aufgedeckt haben, wie IKEA eigentlich fast gar keine Steuern zahlt am Ende durch ein weit verzweigtes Netz von Dependancen und so.
Natürlich, und das ist das Problem. Dem könnte man Einhalt gebieten durch weltweit gleiche Bedingungen. Wenn die Menschen überall zu den gleichen Löhnen arbeiten würden, weltweit, und es gäbe überall gleiche Steuern, dann würde dieses Problem nicht existieren. Dann würde jede Firma da produzieren, wo die vielleicht mal gegründet wurde oder wo es die besten Anbindungen gibt.
Ja.
Aber das wird natürlich nicht passieren. Das ist gerade das Problem.
Das wäre ja so eine Art internationaler Sozialismus dann, ne? Also auf der ganzen Welt wären die Bedingungen gleich, und zwar politisch festgelegt. Also nicht durch einen Markt herausgebildet, sondern politisch festgelegt, überall 8,50 von Sambia bis Feuerland.
Sozusagen. Wird eventuell auch ohne internationale Regulierung passieren. Hauptsächlich durch das Internet, denke ich mal. Weil das sieht man ja in China, glaube ich, in den letzten Jahren schon. Die Chinesen waren bis jetzt immer sehr billig, werden mittlerweile immer teurer, weil sie halt auch gern die Sachen leisten möchten, die Europäer alle bekommen. Und irgendwann wird sich das dann weiter verlagern. Wenn die Karawane sehr schnell weiterzieht, dann werde ich vielleicht zu Lebzeiten noch erleben, dass die Menschen überall auf der Welt unseren Standard haben. Ich glaube es aber nicht. Das ist, ja. Also.
Aber ich meine, ist das nicht, ja, im Endeffekt?
Also man könnte, wie gesagt, dagegen steuern, was die junge Dame am Anfang auch gesagt hat. Also ein Unternehmen komplett ohne Profit macht sicherlich keinen Sinn. Aber man könnte zum Beispiel sagen, was weiß ich, eine Million, also jetzt nicht an Einkommen, sondern an Vermögen, sag ich mal, eine Million überhaupt kein Problem, brauchen wir nicht drüber reden. Auch 10 Millionen, was soll's, ja. Eine Milliarde als Vermögen, nein, völlig sinnlos. Ja, kann man nie ausgeben. Sowas sollte man angehen. Und wenn man sowas, also das heißt in dem Fall Vermögenssteuer, beziehungsweise auch stärkere Erbschaftssteuer, wenn man sowas macht, um das Verhältnis im Land von Arm und Reich wieder ein bisschen zu korrigieren, Das heißt, man kommt wieder auf ein Level wie in der Bundesrepublik in den 70er Jahren. Da gab es nicht so einen großen Einkommensunterschied und Vermögensunterschiede. Dann würde der Kapitalismus als Wirtschaftsform auf jeden Fall auch deutlich mehr angenommen werden.
Okay, also siehst du es auch so ähnlich wie Enrico, der vor den Nachrichten anrief und den ich dann so verstanden und zusammengefasst habe, dass er keine wirkliche Alternative zum Kapitalismus sieht, ihn aber gerne sehr stark reguliert hätte.
Genau, Regulierung. Vor allen Dingen im Bereich der Grundversorgung. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn es im Supermarkt 30 verschiedene Waschmittel gibt, auch wenn ich weiß, dass das völlig bescheuert ist, weil da sowieso alles dasselbe drin. Aber ich habe ein Problem damit, wenn es Wasser, Strom, öffentliche Transportgüter und ähnliches.
Mhm. Wohnraum, Lebensmittel.
Zum Beispiel Wohnraum. Man denkt bloß an den sozialen Wohnungsbau in Berlin, der in den, ich denke mal 90er Jahre, sowas in dem Bereich, im Prinzip komplett abgeschafft wurde. Mhm. Oder fast komplett, und dann sieht man, was wir heute haben.
Naja.
Ja, weil...
Es ist wirklich auch eine interessante Frage, ob man Wohnraum über Angebot und Nachfrage regulieren sollte oder so die Preisgestaltung machen sollte.
Na, man sollte also halt immer nichts
finden. Ob das moralisch zulässig ist. Oder also ja. Das heißt ja, dass... Aber auf der anderen Seite, wer investiert, möchte ja auch gerne was davon haben.
Das ist ja nicht das Problem. Also ich wäre ja auch, wie gesagt, nicht dafür, wirklich wie in der DDR, alles wird verstaatlicht und das macht überhaupt keinen Sinn. Dann ist sämtliche Innovation weg. Aber wenn man jetzt, nehmen wir mal wie das Beispiel Wohnraum in Berlin, wenn man mehr sozialen Wohnungsbau hätte in Berlin, dann würden automatisch, dadurch, dass dort die Preise niedriger sind, auch die Privatvermieter ihre Preise senken, beziehungsweise vielleicht noch bessere Modernisierung machen.
Das wäre die Idee.
Modernisierung.
Aber ich denke mal, bei so einem historisch einmaligen Zustrom an Menschen, wie das in den letzten 10 Jahren in Berlin passiert ist, da kannst du auch Wohnungen bauen, wie du willst, als sozialen Wohnungsbauer. Die Preise werden trotzdem gestiegen.
Das ist richtig.
Und zwar enorm, weil der Bedarf immer noch viel größer, die Nachfrage immer noch viel größer gewesen wäre als das Angebot.
Genau. Und da siehst du mal, der Markt regelt es halt doch nicht, weil obwohl die Mieten teilweise relativ hoch sind, wollen trotzdem noch mehr Leute nach Berlin. Wenn der Markt alles regeln würde, dann würden die Leute ja gar nicht mehr nach Berlin wollen, weil die Mieten so hoch sind.
Nee, aber Berlin ist doch, aber er regelt es ja trotzdem. Das heißt ja, dass Berlin ist so interessant, dass die Leute trotzdem diese hohen Mieten irgendwie zahlen. Also verzichten dann eben auf andere Sachen oder ziehen in kleinere Wohnungen oder was auch immer, machen diesen Kompromiss und ziehen nicht nach Forst, wo du irgendwie für dieselbe Miete, keine Ahnung, 3 Reihenhäuser hintereinander kriegst. So.
Weil, na gut, dafür musst du halt ein Auto haben dann oder jeden Tag eine Stunde Anfahrt, wie auch immer.
Andere Bedürfnisse im Leben zumindest.
Das ist halt das Problem. Ja.
Ja.
Ist also ich sag mal, soziale Marktwirtschaft. Das wäre, also wir zurück zu den Wurzeln der sozialen Marktwirtschaft. Das wäre die beste Möglichkeit.
Warum ist das so passiert, dass diese soziale Marktwirtschaft eigentlich auch, was so die gesellschaftliche Debatte angeht oder das, was Leute so im Mainstream erstrebenswert finden, so in den Hintergrund getreten ist? Das galt ja auch mal als sehr große Errungenschaft.
Ich denke mal, sie ist bei den normalen Menschen gar nicht in den Hintergrund getreten. Ich denke mal auch, dass viele noch glauben, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben.
Nee, da möchte ich kurz widersprechen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute glauben, dass wir uns das tatsächlich nicht mehr leisten können.
Und das ist eindeutig ein Problem der Vermittlung des Wissens durch die Politik und durch die Medien. Das muss ich einfach mal so sagen. Weil, das sieht man im Prinzip auch. Der Enrico hat, glaube ich, schon gesagt, das hat auch was mit der Trägheit zu tun, der Trägheit der Leute. Wenn ich sehe, wie viele Leute, keine Ahnung, ich sage den Leuten vor der Wahl, mach doch mal ein Wahl-O-Mat, guck, was da rauskommt. Da kommt raus, wählen die Piraten oder die Linkspartei und dann wählen sie CDU.
Ja.
Ja, das ist... Das ist sowas, was ich nicht verstehe. Ja, und
die wählen ja auch Merkel und nicht CDU, nach dem, was ich so gelesen habe in letzter Zeit.
Ja.
Okay. Die CDU wäre ungefähr da, wo die SPD ist, ohne Merkel.
Sie wählen Mutti.
Ja, aber wirklich, sie wählen Mutti, weil, also sei jedem umgenommen zu wählen, was er möchte, und die Leute haben vielleicht auch gute Motive dafür. Aber So habe ich jetzt kürzlich erst wieder gelesen, die Leute wählen tatsächlich Angela Merkel, weil sie am Ende vertrauen, dass sie in ihrer stoischen Art die Dinge dann doch richtig regelt für dieses Land.
Na, oder aber, weil wir denken, wenn Mutti nicht mehr da ist, dann wird es uns allen schlecht dann.
Ja.
Das heißt aus Angst.
Oder so rum, ja.
Das ist das Problem dabei.
Weil, aber ja. Ist das ein Problem? Also wenn es jetzt um die Ökonomie geht, geht es Deutschland schlecht?
Nein, also für uns ist es kein Problem. Global gesehen, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, könnte es ein Problem sein. Ja, weil beim Kapitalismus als Grundform im Endeffekt es immer dazu führt, dass sich Vermögen und Profite zu einem Punkt zusammenziehen. Das heißt, die Großen werden größer, die Kleinen werden kleiner. So ähnlich ist das natürlich auch in der kapitalistischen Weltwirtschaft. Also die großen Länder profitieren von der Globalisierung immer deutlich mehr als die Kleinen. Das heißt, die Kleinen werden mit der Zeit immer kleiner werden, also wirtschaftlich gesehen, und die Großen werden immer mächtiger. Hm. Bis dann irgendwann mal die Kleinen auf die Barrikaden gehen.
Ich frage mich, ob auch Leute anrufen werden, die vielleicht selbst auch unternehmerisch tätig sind und die vielleicht einen ganz anderen Blick darauf haben und sagen, dass sie viel zu sehr unter diversen Regulierungen und Auflagen und so weiter leiden und sich gar nicht so sehr entfalten können, wie sie möchten. Ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Bernd, deine Perspektive ist klar geworden. Ich danke dir dafür.
Bitte.
Bis dann, tschüss. Bringt euch gerne ein in diese Diskussion. Wir reden über die freie Marktwirtschaft, die Globalisierung, den Kapitalismus. Nennt das Baby, wie es wollt. Wir leben auf jeden Fall alle in diesem System und manche profitieren davon, manche leiden darunter. Manche sagen, es ist ein unwürdiges System, so es schafft keine Gerechtigkeit. Es verteilt zwar irgendwie die Güter, und aber nicht gerecht, ja. Es kennt keine Moral. Andere sagen, wenn wir eine freie Gesellschaft wollen und wenn wir eine prosperierende Gesellschaft wollen, dann brauchen wir eine Marktwirtschaft, die so ungehemmt wie möglich agieren kann, um diese Dinge herzustellen, die wir brauchen, um uns diesen Lebensstandard zu ermöglichen, vielleicht sogar auch um sowas wie Frieden, denn wo Wohlstand ist, ist meist auch Frieden zu bewahren. Und ich würde gerne wissen, welche Seite würdet ihr euch zugehörig fühlen, oder ist euer Standpunkt eher in der Mitte oder ein ganz anderer? Gibt es eine Alternative zum Kapitalismus? Was würdet ihr sagen? 0331 70 97 110. Aus Berlin-Mitte ruft Lennart an. Guten Abend.
In der Theorie relativ gut, in der Praxis sieht man, ist das nicht die beste Wahl, beziehungsweise hat sich das noch nicht, ist das nicht das Beste, was man jeweils gesehen hat, dass der Kapitalismus.
Also, aber du würdest sagen, in der Theorie ein tolles System, aber in der Praxis eben nicht.
Ja,
habe ich richtig verstanden?
Ja. Ich warte schon so lange, dass ich drankomme und die 50 Minuten.
Dass du schon vergessen hast, bei welchem Sender du bist.
Nein, in den 50 Minuten wurde schon alles gesagt, was ich eigentlich schon mal sagen wollte.
Wetten nicht? Echt, 50 Minuten, weißt du schon, das tut mir leid. Ich quatsch mich hier aber auch fest manchmal mit den Leuten. Lennart, hast du denn das Gefühl, ich würde gerne mal so ein bisschen dahin, weil da glaubst du, dass Marktwirtschaft Frieden bringen kann? Sagen wir mal so. Frieden stiften kann, zum Frieden dazugehört.
Dass unser Kapitalismus jetzt Frieden bringen kann, ich glaube nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dazu wirklich zu dieser Aussage komme, aber ich persönlich glaube nicht.
Gut. Dann bin ich.
Dann?
Wenn man viel Siri benutzt, dann fängt man irgendwann an, so komisch zu reden, weil Siri das sonst nicht versteht. Nein, ich mache Spaß, Lennart. Wärst du dafür, dass man auf einem friedlichen Wege vielleicht mal ein ganz anderes Wirtschaftssystem ausprobiert, oder empfindest du das schlicht nicht möglich? Also hat ja auch immer was mit Stabilität zu tun. In instabilen Verhältnissen leben will ja auch so richtig keiner.
Ein anderes Wirtschaftssystem. Ich hab mal, während du mit den anderen gesprochen hast, ein bisschen auf YouTube, Wikipedia geguckt und hab dann nochmal ganz kurz nachgeguckt, welche anderen Wirtschaftssysteme es so in der Errungenschaft der letzten so 1000 bis 2000 Jahre gegeben hat.
Ah, interessant. Was gab's denn so?
Zum Beispiel jetzt den Kommunismus, wenn man ihn jetzt so sagen darf, oder Marxismus. Das System sollte jeder kennen, den Fundula.
Was?
das System der Darlehensherrschaft. Mittelalter. Ich kann den Namen irgendwie nicht aussprechen. Und das Gildensystem. Fallen mir jetzt da jetzt spontan ein.
Und was war das letzte? Und das was System?
Das Gildensystem. Das, ebenfalls Mittelalter.
Das Gildensystem?
Im Mittelalter.
Aha, was macht das?
Es hatte quasi jeweils eine Gilde.
Ach, Gilden, jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Alles klar. Ja.
Ja. Und wenn ich mir jetzt das alles im Gegensatz zu unserem heutigen Kapitalismus mit unseren Regeln angucke, dann denke ich mir doch, ja, der Kapitalismus ist doch eine gute Idee.
Naja, es ist zumindest in der Theorie und auf dem Papier eine sehr freiheitliche Idee, ne? Also wenn man es jetzt mal so ein bisschen versucht, ein bisschen theoretischer anzugehen, ist es doch eigentlich...
Das Einzige, was mir irgendwie fehlt, ist ein klein wenig mehr...
Ist es doch eine geile Idee, dass sich jeder Mensch so wirtschaftlich betätigen kann, wie er möchte erstmal, ne? Also da ist kein Staat, der sagt, du darfst hier nicht den vierten Gummistiefelladen aufmachen in der Straße, sondern wenn du einen Laden findest und dann du machst den auf und oder du produzierst irgendwas oder du bist frei darin, irgendwie an dieser Wirtschaft teilzunehmen und ich weiß natürlich jetzt ganz viel ein, wenn wer eigentlich das Kapital und so weiter, ist mir schon klar, aber so von der Grundidee erstmal, willst du das irgendwie verbieten, dass jeder von uns nach seinen Ideen und Möglichkeiten sich so einbringen kann? Das wäre doch Quatsch.
Ja, aber dann kommt man blöderweise ganz schnell zum Thema Ausbeutung. Und ich finde, dass es global gesehen noch nicht genug geregelt ist, dass diese Ausbeutung quasi nicht stattfinden würde. Würde es quasi nur gute Menschen geben, die in diesem System leben würden. Nehme ich mal an, das würde quasi gegeben sein. Hm. Dann wäre der Kapitalismus, so wie wir ihn jetzt haben, quasi das Beste, was wir haben könnten.
Also das Wesen des Menschen ist schuld daran, dass es nicht klappt. Das glaube ich nicht. Eigentlich wollen wir am Ende doch alle dasselbe. Du meinst, der Mensch ist böse im Prinzip. Naja, wir wollen Frieden und Liebe und zu essen haben und so.
Die anderen wollen nur Macht. Hm. Und, wer quasi Macht und Geld möchte, der achtet nicht mehr darauf, ob irgendein paar Arbeiter irgendwo in Afrika jetzt überleben oder nicht. Der interessiert quasi nur, ob jetzt seine Aktie jetzt um 10% steigt oder fällt.
Da würde ich so ganz verträumt denken, wenn der andere Dinge im Leben hätte, die ihn befriedigen würde, dann wäre ihm das auch so egal, ob seine Aktie um 10% steigt oder fällt. Das ist auch ein bisschen sehr naiv, ein bisschen sehr platt gesagt. Das kann natürlich auch eine große Herausforderung sein und eine große Befriedigung, so erfolgreich zu sein und darüber dann auch Anerkennung zu bekommen, klar.
Hm. Da müsste ich jetzt eigentlich sagen, Macht ist eine Droge, weil den Menschen interessiert es ja jetzt nicht das andere, sondern quasi das Geld. Der möchte immer mehr davon. Und das Prinzip der Droge. Wenn man wenig hat, ist es genug. Je mehr man hat, desto mehr möchte man auch haben. Und bei x Milliarden, ja. Ja.
Na gut. Aber wir haben es versucht. Lennart, danke für den Anruf.
Ich danke dir.
Fritz. Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Ist doch genial eigentlich. Der Markt regelt das alles. Und der regelt das ja auch wirklich. Was gebraucht wird, das schafft der. Das wird produziert, weil man es verkaufen kann, weil man damit Gewinn erwirtschaften kann. Was keiner kauft, was keiner braucht, wird auch nicht produziert. Wäre man ja schön doof, denn man möchte ja wachsen. Ja, man möchte ja Profite abschöpfen. Also so gesehen kann man doch sagen, eine freie Marktwirtschaft, eine möglichst unbehinderte Marktwirtschaft wird doch am Ende alles hervorbringen, was wir brauchen, oder nicht? Denn wir würden ja auch nur das kaufen, was wir benötigen. Also wenn mehr da ist, dann auch darüber hinaus. Aber zumindest das. Das heißt also, es wäre eigentlich immer für alle gesorgt, wenn man jetzt mal von, keine Ahnung, Kriegen und Naturkatastrophen und sowas absieht. Und ist das Quatsch oder findet ihr da ist was dran? Glaubt ihr an die freie Marktwirtschaft? Glaubt ihr an den Kapitalismus? Oder findet ihr, es könnte eine Alternative geben? Das besprechen wir heute unter 0331 70 97 110. Traut euch mit euren Meinungen dazu, mit euren Gedanken, so wie Thomas aus Kreuzberg. Thomas, kann es eine Alternative zum Kapitalismus geben überhaupt?
Ja, es kann natürlich eine Alternative zum Kapitalismus geben. Kurz erwähnen, dass also die ständige Berieselung mit der, also immer wieder gleichen Musik, auf die dauert ein bisschen auf die Nerven geht, an dich.
An mich?
Ja, genau richtig. Also weil gerade bei politisch relevanten Themen hast du ja also wirklich eine große Auswahl, zum Beispiel auch mal Anti-Flag, die Chromax oder Earth Crisis zu spielen.
Hast
aber das ist nebenbei.
Hast du mir nicht schon mal solche Empfehlungen gegeben?
Ja, das kann durchaus sein.
Aber am Anfang dieser Sendung läuft ja immer derselbe Song und am Ende derselbe. Und dazwischen läuft in der Regel gar nichts.
Genau, das ist auf die Dauer ein bisschen eintönig.
Okay, ich dachte, weil du Berieselung sagtest, wusste ich jetzt nicht so genau, was du damit meinst.
Ja, genau, das meine ich damit. Gut, okay. Aber um zum Thema zurückzukommen, es gibt ja durchaus eine Alternative zum Kapitalismus und abgesehen davon, dass also die kapitalistische Ausformung auch durchaus verschiedene Strömungen hat. Also das Einzige, was die Leute so im Blick haben, ist die freie Marktwirtschaft. Darüber hinaus gibt es ja auch
Thomas?
Idealismus, das heißt also.
Thomas, entschuldige bitte, wenn ich dich kurz unterbreche. Hast du ein Headset auf oder stehst irgendwo ein bisschen ungünstig, weil du brichst uns zwischendurch immer wieder weg, was ich sehr schade finde?
Ach so, ja, das ist also meine nachlassende Handybatterie.
Ah, okay, gut.
Kann also sein, dass wir jetzt gerade mitten im Gespräch irgendwann mal total abgeschaltet sind.
Dann lass uns schnell reden, denn es klingt ganz interessant, richtig, was du sagst.
Gut, also zum einen, dass es also im Kapitalismus zwei grundsätzliche Strömungen gibt. Zum einen eben den Neoliberalismus, der also die freie Marktwirtschaft in sämtlichen Konsequenzen bis zum Endeffekt ausschöpft. Und zum anderen den sogenannten Keynesianismus nach dem Maynard Keynes, dem Wirtschaftstheoretiker, der eben soziale, staatliche Eingriffe in den Kapitalismus zum Ziel gesetzt hat, so dass also die Leute gewissermaßen durch ihr Grundeinkommen an Versorgung von Brot und Spielen gewissermaßen auch ein eigenes Gefühl der Bestätigung. Die grundsätzliche Alternative zum Kapitalismus ist selbstverständlich der Sozialismus und da eben auch, so wie Anna aus Hellersdorf bereits ausgeführt hat, die ganze Verteilung der erwirtschafteten Güter und der erbrachten Handelsleistungen den Menschen zugutekommen sollen. Wobei zu sagen ist, dass also die sämtlichen Alternativen, die bisher ausprobiert wurden, letztendlich in eine falsche Richtung gegangen sind, also grundsätzlich ausgehend vom ursprünglichen Ideenprinzip des Marxismus, dass die in eine stalinistische Fehlrichtung abgegleitet sind, die also sozusagen den positiven Grundgedanken der freien Entfaltung der menschlichen Wirtschaftskräfte und der freien Entfaltung auch der geistigen und körperlichen Ideen und Schöpfungskräfte des Menschen in eine politische Diktatur. Die Alternative dazu wäre eben tatsächlich ein Kommunismus, der von Grund auf, also ein Basiskommunismus wäre, der die Sachen nicht in irgendeiner Art und Weise planwirtschaftlich von oben herab verwaltet, sondern von Grund auf von unten heraus organisiert. Dass also die Leute das größtmögliche Mitspracherecht haben dadurch, dass sie in regionalen Organisationen und Verbänden sich um ihre persönlichen Ansprüche und Ideen auch wirklich kümmern, sodass also beispielsweise
kann aber natürlich nur auf einer theoretischen Basis Spaß machen. Also du kannst ja die Geschichte nicht zurückdrehen. Also du wirst ja eine globalisierte Welt jetzt nicht wieder regionalisieren können. Wäre das dann sozusagen dein Ansatz?
Ausgehend von der momentanen Situation wäre natürlich dann durchaus erstmal ein total radikaler Umbruch notwendig. radikalen Umbruch, den hat es ja durchaus 1917 beispielsweise in Russland gegeben und den hat es auch in der Pariser Kommune gegeben, aber eben die Auswirkungen waren eben nicht demgemäß, was daraus hätte entstehen können, wenn die Leute tatsächlich genügend Power gehabt hätten. Und worauf ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, bevor wir jetzt vielleicht von meiner Batterie abgeschaltet werden. Wenn also jemand in irgendeiner Art und Weise wirklich ein bisschen tiefer gehend nachschürfen möchte, dann empfehle ich eine Webseite namens internationalism.org. So, und jetzt noch ein bisschen zur weiteren Ausführung, dass also diese...
Stört es dich, wenn ich zwischendurch auch mal eine Frage stelle, damit man zumindest denkt, ich sei auch noch mit dabei, oder?
Bitte was?
Nein, ich mach Spaß, Thomas, weil das klingt so, als wenn du so einen vorbereiteten Vortrag und das gar nicht so richtig unterhalten, sondern Witze. Aber gut, dann mach mal.
Nee, die Sache ist die, dass also die... Es ist ja kein vorbereiteter Vortrag in dem Sinne, sondern dass die ganzen Sachen in meinem Kopf natürlich auch durchaus gearbeitet haben, während die anderen Hörer ihre Meinung zu kundgetan haben. Und daran ändert sich ja auch dadurch nichts, dass eine oder zwei oder drei Monate vergehen, sondern grundsätzlich sind diese Ideen ja weiterhin vorhanden.
Ja.
Und es ist also
Aber lass uns mal konkret die Ideen angucken. Also wenn man sich überlegt, dass bisher immer eine in irgendeiner Form gesteuerte Wirtschaft, wie du es ja auch gesagt hast, immer in eine politische Diktatur in der einen oder anderen Form abgeglitten ist. Das heißt, dann scheint das ja strukturell zu sein. Dann waren das ja keine Ausrutscher in der Geschichte, sondern das scheint miteinander zusammenzuhängen. Also da habe ich mir überlegt, okay, zu einer freien Gesellschaft scheint auch eine freie Marktwirtschaft zu gehören.
Das ist natürlich eine Sache. Die Sache ist ja auch die, dass aufgrund der von dir genannten historischen Entwicklung die Sache von der Argumentation her natürlich schwierig zu bewerkstelligen ist, weil das, was nicht stattgefunden hat, kann man natürlich auch nicht als Beweis anführen. Nur die Sache ist eben die, was noch nicht ausprobiert wurde in seiner Konsequenz, das ist eben natürlich auch nicht argumentativ vom Tisch zu wischen. Hm. Und ich nehme das einfach mal so als Beispiel. Usain Bolt, der also wirklich sportlich Höchstleistung vollbracht hat, der hat ja auch verschiedene Anläufe benötigt, um in irgendeiner Art und Weise Weltrekorde aufzustellen. Und der eine Aspekt, der schon vorher genannt wurde, dass also die Leute, die wirklich gute Ideen haben und davon auch eben rechtmäßig profitieren sollten, wie beispielsweise die Leute Fender, Gibson, Shimano und Zuckerberg und so weiter und so fort, je nachdem, was sie auch Ideen, das gesamtgesellschaftliche Vermögen, dass also das in dem Kommunismus, wie er ursprünglich eben von Marx und Engels dargelegt wurden, ja nicht enteignet werden, sondern dass der Aspekt der Ausbeutung der Arbeitskraft des einen Menschen durch den anderen hinfällig ist. Dass also die Leute, die gute Ideen haben, davon eben auch in dem Sinne profitieren können, nur dass sie das eben nicht in der Art und Weise machen, dass sie andere Leute dadurch mit ihren Ideen in dem Produktionsmechanismus ausbeuten, sondern dass sie damit zufrieden sind, dafür eine Anerkennung zu finden, die ihnen ihre eigene ökonomische Existenz bewerkstelligt, als auch die der anderen.
Aber ein Privateigentum gäbe es schon noch dann in dieser Utopie. Also die Firmen blieben, wäre jetzt nicht verstaatlicht, wäre jetzt irgendwie keine staatlich organisierte Ökonomie, sondern schon eine privat organisierte, wo aber nicht der Maximalprofit im Vordergrund steht, sondern der gesamtgesellschaftliche Nutzen.
Ja, richtig, der gesamtgesellschaftliche Nutzen, das ist genau das Stichwort. Weißt du, dass also die Leute nicht so wie in dem derzeit stattfindenden Kapitalismus darauf aus sind, irgendwelche großen Geldbeträge, die ihnen selber ja auch nichts nützen, zu maximieren, sondern tatsächlich sozusagen ihr geistiges und ihr körperliches Potenzial einbringen, um nicht nur selber für sich und ihre Familien, sondern darüber hinaus für die gesamte Gesellschaft nützlich zu sein und dass auch eben andere davon einen Nutzen ziehen können, sodass überhaupt gar keine, jetzt mal weitergeführt, keine Notwendigkeit besteht, erstens die Arbeitskraft eines anderen Menschen auszubeuten und zum anderen auch keine Kriege zu führen, weil also der Bedarf an Konkurrenz, an Rohstoffen und Absatzmärkten gar nicht mehr existieren würde.
Du wärst aber trotzdem irgendwann an einem Punkt, wo der Staat dem Unternehmer sagt, 3.500 netto, reicht in unseren Augen dicke aus, um deine vierköpfige Familie bestens zu ernähren. Der Rest deines Profits ist nicht monetär zu messen, sondern bekommst du über die Anerkennung deiner Angestellten. Also und nimmst ihm dann die Freiheit zu sagen, na ehrlich gesagt, ich finde, ich brauche 5.000 Euro netto und bin auch bereit dafür noch mehr zu arbeiten oder habe hier auch noch eine geile Idee, die andere Leute nicht hatten und deswegen habe ich das auch verdient. Weißt? Also du wirst an den Punkt kommen, wo der Staat dir sagt, wie viel du haben darfst und wie viel nicht.
Naja, da kommen wir zu zwei verschiedenen Punkten, die in dem Sinne, wenn also diese Gesellschaft, diese Utopie, die jetzt noch bestehende Utopie wirklich in der Existenz real werden würde, gar nicht mehr existieren würden. Und zwar das Zwischenhandelsmittel des Geldes und die Organisation eines Staates. Also der die Übergangsphase zum Kommunismus wäre eben der Sozialismus, wo also der Staat langsam aber sicher als übergeordnetes Regulierungsinstrument zwischen den die ethische Erziehung des Menschen beziehungsweise Weiterentwicklung des
als
Menschen.
Als staatliches, als Regulierungsinstrument zwischen, weil du bist zwischendurch immer so ein bisschen weg und man meistens geht es, aber dieses Mal habe ich jetzt den Sinnzusammenhang nicht verstanden. Als was? Als Regulierungsinstrument zwischen?
Zwischen den Menschen.
Zwischen den Menschen,
Ja, also um Gerechtigkeit in irgendeiner Art und Weise gleichmäßig herbeizuführen. Weil das ist ja die eigentliche Idee des Staates, dass er regulierend wirken soll zwischen den Interessen der verschiedenen Menschen. Und dass also dieser Staat in dem Sinne abstirbt, weil durch die moralische Weiterentwicklung des Menschen die einsetzen würde, gemäß dieser Theorie, dann dieser Staat eigentlich überflüssig wäre. Genauso wie dieses Zwischenhandelsinstrument des Geldes, sodass also, sagen wir mal so, der Tischler und der Maurer und genauso wie jeder irgendwelche andere notwendige Beruf für die Gesellschaft das einbringen, was sie können, aus freiem Interesse.
Ja, verstehe.
Und dass sie eben das aus der Gesellschaft herausnehmen, was sie aufgrund von Zeit oder fehlendem Können oder Talent eben nicht erbringen können und eben dazu zu ihren eigenen erstrebenswerten Dingen hinzugefügt werden bekommen sollten.
Warum soll man dann nicht das Geld als eingefrorenes Stückchen Arbeit behalten und sagen, das erfüllt ja diese Funktion, also damit kann ich es ja tauschen. Ich mache was, dafür kriege ich das und dann kann ich mir dafür wiederholen, was ich brauche.
Naja, weil eigentlich der Zwischenhandel zwischen dem Geld überflüssig wäre, wenn also tatsächlich so, du musst dir jetzt so vorstellen, du bist selbst ein, sagen wir mal so, wärst ein begabter Tischler, der Tische, Stühle und so weiter herstellt und für sich sein regionales Umfeld und so weiter diese Sachen herstellen könnte und irgendwelche anderen nicht herstellen könntest, würdest du einfach ohne den Zwischenhandel durch das Geld von anderen bekommen, einfach mal durch informellen Austausch.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein super Radiomoderator wäre, der geil Polit-Talks moderieren könnte, so wäre ich gerne.
Gut, okay.
So im nächsten Leben. Und dann hätte ich gerne eine neue Handyhülle. Was moderiere ich dem da jetzt, dem Handyhüllenhersteller, seine Firmenjubiläum oder wie machen wir das?
Nee, gehst du einfach zu ihm hin und sagst, also pass auf, ich hätte gerne eine von dir notwendig erachtete Handyhülle. Genauso wie du auch hingehst zu irgendeinem anderen Handwerker und sagst, hier, ich möchte gerne meine Wohnung gemalert haben. Das funktioniert ja im Sinne heute schon auf Austauschbasis im Internet. Da gibt es auch viele Leute, die sich vernetzen und verschiedene Handwerksleistungen anbieten. Und das eben ohne den Zwischenhandel durch das Geld, von Zwischenhandel durchs Geld einfach überflüssig wäre. Weißt du, das, was du brauchst, da
gehst
du zu denjenigen Leuten hin,
die
das eben liefern können und andere Leute, die von dir wissen, dass du eben ein ziemlich guter Radiomoderator bist, die eben dadurch ihre Art von Unterhaltung haben, die nehmen das eben in Anspruch.
Wenn jetzt keiner da ist, wenn alle sagen, nee, schalt mal ab die Sendung. Nein, was ich sagen will, ist, Thomas, in einem Gemeinwesen wie unserem, wo jetzt meinetwegen 80 Millionen Menschen leben und ich glaube, wenn ich dir jetzt weiter folgen werde, dann wirst du sagen, man braucht auch diese nationalstaatlichen Grenzen nicht mehr, also wird das Gemeinwesen immer größer. Da wäre dann das Geld doch eigentlich eher ein ganz willkommenes Vehikel, um diese vielen Partikularinteressen irgendwie miteinander auszugleichen und da halt eben ein Mittel zu haben, worüber man Werte austauschen kann. Also
Um Bemessungswerte zu haben, meinst du, wa?
Nee, um überhaupt tauschen zu können, weil eben so wahnsinnig viele Waren und Dienstleistungen hergestellt werden und so viele Leute da leben, das ist ja keine Dorfstruktur, wo du zum Schmied gehst und du bringst ihm eine Gans mit und dann macht er dir Hufeisen. So funktioniert die Welt ja nun mal nicht mehr. Dann ist es doch viel leichter, das über Geld zu tauschen, als das alles direkt zu machen, oder?
Naja gut, also für die Übergangsphase wäre es durchaus leichter, aber in irgendeiner Art und Weise wäre ja, wenn also diese Sache wirklich tatsächlich konsequent weitergeführt werde, irgendwann mal die Sinnfälligkeit des Geldes überholt. Das war bloß mal hier als
Verstehe ich immer noch nicht, weil
Konsequenz.
Weil das, also wie gesagt, es wäre doch als Vehikel und als Mittel zum Warenaustausch nach wie vor egal, ob das jetzt so oder so organisiert ist oder nach welcher Ideologie oder Idee, wäre es doch nach wie vor einfach ein pragmatisches Instrument. Also man muss dem ja nicht diesen Fetisch beimessen, genau. So wie es jetzt vielleicht ist so. Und das Horten und sozusagen das zum Selbstzweck zu machen. Aber als Tauschmittel ist das doch genial.
Also als Tauschmittel genial, für eine gewisse Phase ist das durchaus sinnvoll. Nur ist gerade eben der von dir genannte Begriff des Fetisch.
Dass du darauf
eben
abgehst.
Was hier gerade im Kapitalismus eben tatsächlich sozusagen als Fetisch gebraucht wird oder auch missbraucht wird. Dass also für die Leute, die tatsächlich in den großen Firmen maßgebend sind, also die Anwesenheit von bloßen Zahlen auf dem Konto tatsächlich so eine Fetischfunktion erfüllt und das ist eigentlich überflüssig.
Ja, da werden dir wahrscheinlich die allermeisten zustimmen. Thomas, dann sage ich mal vielen Dank an dieser Stelle, verabschieden wir uns, bevor der Akku uns scheidet.
Richtig, gut.
Alles
Gute. Nur noch
eine
letzte Anmerkung und zwar spiel doch auch mal die Cockney Reject.
Nein, mach ich nicht. Thomas, das ist doch ein Jugendsender, ich kann doch nicht diese alten Säcke spielen, die sind doch schon über 60 mittlerweile, Cockney Rejects.
Aufgrund dessen,
oder?
Was sie für den Punkrock geleistet haben, oder?
Ja, kann ich mal im Punkrock Nightflight spielen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, falls ich den kenne. Spielen die auf dem Punk and Disorderly eigentlich wieder, kennst du das? Ist ja immer Mitte April oder Anfang April, manchmal über Ostern im Astra in Berlin, ist das Punk and Disorderly Festival.
Also pass mal auf.
Über zwei, drei Tage.
Am Disorderly Festival, da wirst du sehen, dass ein Stinky Turner da auf der Bühne rumhüpft, als ob er 20 Jahre wäre und nicht so wie von dir gesagt hier ein alter Sack.
Aber hast du dir das Line-Up mal angeguckt? Da frage ich mich schon, wenn da wirklich kaum noch eine Band steht, wo die Leute unter 50 sind, dann frage ich mich, was läuft da eigentlich schief in dieser Szene?
Wieso, was soll da schief laufen? Auch wir alten Leute wollen unseren Spaß haben. abgesehen davon, ich sage auch immer die Cockney Rejects, weil erstens aufgrund ihrer historischen Leistung und zum anderen, schau dir doch mal die Negativbeispiele an von Angelic Upstarts hier, wo Charles Mansworth mit seiner riesigen Bauchwampe sich schon...
Das war jetzt der Akku, oder?
Nee,
da ist er noch. Bauchwampe...
mit seiner Bauchwampe kaum über die Bühne bewegen kann. Das ist doch ein ganz schöner existenzieller Unterschied, wa?
Ich frage mich nur, was das für so eine Szene bedeutet. Also kann ja sein, dass diese Bands nach wie vor geil sind, oder ich schätze auch manche von denen, und ist das auch egal, wie alte Leute sind, die zum Konzert gehen. Nur man muss ja auch mal sehen, wenn so eine Szene lebendig sein soll, dann müssen da irgendwie auch neue, junge Bands nachwachsen, denen auch ein Podium gegeben wird und die auch ihre Fans finden. Und ich finde, da ähnlich wie in der Metal-Szene, die großen Namen sterben so aus und alle pilgern weiterhin zu diesen alten großen Namen und alle werden einfach immer älter miteinander. Das ist schön und da kann man die Vergangenheit feiern und sich wohlfühlen, da ist gar nichts gegen einzuwenden, aber eben innovativ und sich erneuernd und progressiv ist es dann nicht mehr.
Naja, sagen wir mal so, im Grunde genommen ist es genauso wie mit den Ramones. Man muss sich nicht in irgendeiner Art und Weise verbiegen, um irgendetwas Neues hervorbringen zu müssen, sondern was man einfach unheimlich gut kann, immer wieder reproduziert. Und das ist im Grunde genommen eigentlich genauso wie in der Death-Metal-Szene, wenn du irgendwann den Punkt erreicht hast, so wie Obituary oder irgendwelche anderen Bands, die einfach mal den absoluten Extrempunkt der Weiterentwicklung hier angeführt haben. Da gibt's nichts mehr drüber hinaus.
Nee,
Spieler, wie gesagt,
kann man also sich auflösen.
Genauso wie mit Immortal und so weiter und andere Sachen aus verschiedenen anderen Musikspektren. Da gibt's eben irgendwelche Neuerungen von Slipknot und du hörst eigentlich im Grunde genommen wirklich nichts Neues, sondern wirklich nur eine Abwandlung dessen, was schon längst existiert.
Trotzdem braucht jede Generation ihre eigenen Bands und in meinen Augen ist es nicht so attraktiv, ein Festival zu machen, bei dem die Bands einfach immer älter werden. Aber Thomas, es interessiert die allermeisten Zugeschalteten überhaupt nicht, was wir hier über irgendwelche Spezialszenen reden. Trotzdem, vielen Dank.
Gut, okay.
Bis bald. Danke. Tschüss. Thomas aus Kreuzberg mit seinen Ideen einer ökonomischen Weltrevolution, kann man ja auch wirklich fast sagen. Ne? Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt und Lust habt mitzureden, macht das, fühlt euch eingeladen anzurufen. Die Nummer ist die 0331 70 97 110. Wir rufen euch zurück, kostet euch keinen Cent, so ihr noch keine Flatrate habt oder vielleicht diese eine Einheit. Und ich würde von euch gerne wissen, ob ihr glaubt, dass es eine Alternative zum Kapitalismus geben kann. Wir leben im Kapitalismus und für manche ist er der Heilsbringer. Sie sagen, der Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft, die, und da hat Thomas gerade auch schon gesagt, muss man auch unterscheiden, die verschiedenen Schulen, die verschiedenen Strömungen des Kapitalismus und so. Aber die Marktwirtschaft, wie wir sie im Moment erleben, so wie ich sie wahrnehme, vielleicht könnt ihr auch widersprechen, aber Deregulierung ist im Prinzip so das Zauberwort. Also man geht davon aus, je freier der Markt ist, desto besser ist das für uns alle, weil es eben dann mehr Wohlstand gibt, weil die Ökonomie besser funzt, weil es größere Wachstumsraten gibt. Und am Ende gibt das auch Frieden. Denn Länder, in denen Wohlstand herrscht, die führen seltener Krieg als Länder, in denen Armut und Chaos herrscht, sind auch stabiler. So die eine Argumentation. Die anderen sagen, der Kapitalismus hat sich jetzt schon überlebt, weil macht die Natur kaputt, macht die Menschen kaputt und kann alles Mögliche, aber nicht gerecht sein. Und wir haben noch bis Mitternacht Zeit, dieses Spannungsfeld zwischen diesen verschiedenen Meinungen auszuloten. Und ich bin sehr interessiert daran, was eure Meinung bei dem ganzen Zinnober ist. Meldet euch mal, redet mit 0331 70 97 110. Hallo Erik.
Jo, hi.
Jetzt haben Thomas und ich uns aber lange, lange vollgequatscht. Ich hoffe, du bist noch dabei. Ja. Hast Lust, auch noch ein bisschen von dir zu reden und deinen Meinungen?
Ja, kleinen Moment noch. Du hörst mich noch?
Sogar noch besser als vorher, ja.
Ja, super. Ich hatte den Lautsprecher dran, weil ich sitze gerade auf Arbeit. Zwar zum einen erstmal, also es stimmt nicht, dass die Metal-Szene ausstirbt.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt.
Also ich wollte es nur sagen, ja, weil also es gibt auch diverse Festivals, die halt den Underground ordentlich supporten und da gibt es auch extrem viele gute Bands, die einfach sehr viele Sachen machen, die jetzt noch nicht so bekannt sind.
Ich habe nur gesagt, ich habe gesagt, dass in der Metal-Szene, ähnlich wie in der Punk-Szene, über die wir eigentlich geredet haben, das zu beobachten ist, dass keine großen Namen oder noch ganz selten große Namen nachwachsen und die bestehenden großen Namen seit den 70er, 80er Jahren einfach weitermachen, die Leute weiter dahin pilgern und alle immer älter werden. Dass es darunter natürlich irgendwie weiterhin Bands gibt, die diesen Style machen, einen Underground gibt, so weiter, keine Frage. Aber so wird es nochmal eine Metalband geben, die so bekannt wird wie Iron Maiden oder wie Metallica oder so? Und diese Bands gibt es immer noch und die spielen in O2 World und dann ist ausverkauft. So.
Ich würde also es auf jeden Fall nicht ausschließen. Also ja, egal. Also ich denke nur, dass die Ultra-Troon sind wahrscheinlich die Szene zum Aussterben bringen, zum Beispiel also ganzen Black Metaler, die ausschließlich Black Metal und nur dann der norwegische und so weiter hören. Das ist zum Beispiel so eine Szene, wo man sich dann so denkt, ja gut, ihr habt euch selber überlebt, weil ihr einfach nichts Neues mit reinnehmt. Und dann gibt es aber andere Black Metal Bands, die es durchaus machen. Also die stehen dann aber nicht als True da, das ist ja. Egal. Nee, ich wollte eigentlich was sagen und zwar, ich bin ja Krankenpfleger, also bin jetzt auch gerade auf Arbeit und ich zum Beispiel finde Marktwirtschaft an sich jetzt nicht schlecht. Ich finde es nur schlimm, wenn es auf dem Rücken von kranken Leuten passiert zum Beispiel. Ja? Also dahin mal gehend und dann wird ja sozusagen mit Aktien gehandelt, die tatsächlich auch darauf spekulieren, wie viel Kranke kann man versorgen mit möglichst wenig Pflegekräften, möglichst wenig Material, bla bla. Ja.
Wie, was heißt das mit Aktien? Was meinst du konkret?
Na, ich kann dir das mal ganz kurz umreißen. Also wir haben ein System, das nennt sich DRGs. Das sind bestimmte Abrechnungsthemen. Wenn du zum Beispiel hinfällst und alt bist, keine Ahnung, kriegst du eine neue Hüfte. Und diese neue Hüfte, dafür kriegt das Krankenhaus 10 Tage bezahlt für diesen Patienten. So, dieses Krankenhaus entlässt dich aber nach 5 Tagen, weil sie sagen, ach, du bist schon gesund genug, kannst jetzt nach Hause gehen, so nach dem Motto. Dann wirst du halt in eine Reha-Einrichtung oder sonst wo verschifft. Und dieses Krankenhaus kriegt aber die vollen 10 Tage bezahlt. In dieser Zeit wird schon ein nächster Patient reingelegt, um halt wirtschaftlich zu arbeiten und wieder die vollen 10 Tage zu kriegen, sozusagen. Ja. Mhm. Und ich arbeite in so einer Art Zwischenstelle. Ich arbeite in einer Reha. Zu uns kommen viele Patienten, die halt einfach noch gar nicht fähig sind für eine Reha, die aber trotzdem sozusagen mehr oder weniger aus den Krankenhäusern rausgeholt werden, um deren Taschen sozusagen zu sparen und unseren dann sozusagen auf die, und das zieht sich immer weiter. Ja, und dann sind große Konzerne dabei, wie Vivantes, Sana, bla bla bla, und oder Helios auch ein ganz großer, die ja auch alle irgendwo an der Aktie stehen. Und da wird ja auf Kapital gewettet. Da wird ja sozusagen gesagt, die arbeiten Plus raus. Und ich finde, ein Plus darf in der Krankenpflege einfach nicht existieren. Also beziehungsweise im Umgang mit Kranken nicht existieren.
Also sowas wie ein Gesundheitssystem, kurz um eben nicht marktwirtschaftlich zu organisieren. Das wäre es, worauf du hinaus willst.
Es geht einfach um einen humanen Aspekt, weil ich meine, wir werden in ganz Berlin mittlerweile, es fehlen überall Pfleger. Wir haben immer mehr Patienten. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade alleine mit 42 Patienten nachts.
Jetzt gerade?
Ja, jetzt gerade.
Okay, aber telefonieren geht noch dabei.
Ja, das geht jetzt gerade. Also ich habe gerade meine Runde gemacht. Also
okay, aber 42 meine, Patienten auf einen Krankenpfleger in der Nacht klingt viel. Weiß ich, ich kenne mich
auch vielleicht auch nicht viel. Also ich meine nur, ne, so als Beispiel. Und da finde ich einfach, da geht die Humanität vor. Das kann ich jetzt nicht mal meinen Chefs vorwerfen, weil die arbeiten ja auch nur im System. Ja. Und die haben sich ja auch alle Familie und so weiter. Aber das Problem ist halt, dass auch das Gefälle, was so Gehalt angeht, auch derbst runterging in den letzten Jahren. Also ich sage jetzt nicht, was ich verdiene, aber ich sag mal so, es ist ja, es macht sich bemerkbar, ne?
Ja.
Also ja, ich finde halt Marktwirtschaft gut und schön, ja, aber ich finde, an bestimmten Punkten muss einfach mal ausgeklammert werden. Ich finde auch nicht, dass wir gefühlte 500 Krankenkassen brauchen. Es reicht für Deutschland meiner Meinung nach eine, ja, weil eh alle dasselbe anbieten. Ja, aber auch die sind ja an Aktien gebunden und so weiter. Und ich finde, auf Kranke wettet man nicht. Also das ist einfach mein Prinzip. Und ich finde, da könnte der Staat sehr viel mehr regulieren, als er jetzt schon tut.
Das, was würdest du noch komplett ausnehmen von der von der marktwirtschaftlichen Organisation? Also wenn du sagst, komplettes Gesundheitssystem.
Also ich finde...
Auf der anderen Seite, Entschuldigung, dafür darf ich kurz, weil ich überlege gerade, weil zum Beispiel, weiß nicht, wer sich noch erinnert, dass Telefonieren mal wahnsinnig teuer war. So, und jetzt kostet es nichts mehr de facto. Und das hätte das ja ohne eine Privatisierung, ohne eine Deregulierung des Marktes, wäre das ja so nicht passiert. Oder man hätte es dann zumindest verordnen müssen oder so. Oder irgendwie, also gibt es das nicht auch im medizinischen Bereich, dass es da durchaus auch Errungenschaften gibt durch eine Deregulierung, dass Sachen einfach verfügbarer, günstiger, effizienter geworden sind? Oder geht also, es, da siehst du da wirklich nur Nachteile?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, günstiger ist nichts geworden. Man hat mittlerweile bei allem dazu zu zahlen, egal was man macht. Also wenn, ich arbeite hier hauptsächlich mit älteren Patienten, wenn die zum Beispiel jetzt angenommen, die brauchen so einen Rollator, ja, dann zahlen die dazu. Ja, da übernimmt die Kasse zum Beispiel einen Teil. Und ich meine, es ist ja nun nicht mehr so, dass die Renten jetzt auch noch mehr werden. Es wird ja eher weniger. Also nehmen die sozusagen von ihrer Rente, sparen zum Teil einen Monat, um sich diesen Rollator leisten zu können, um dann endlich wieder aktiv laufen zu dürfen. Ne? So ein Mist zum Beispiel, ja. Also es ist ja nicht so, dass dann ist es, also ich finde, dadurch, dass diese Entregulierung stattgefunden hat, ist eigentlich eher schlimmer geworden, weil seitdem schließen ja auch die ganzen Pflegedienste, diese mobilen, in Zigzahl in Berlin kannst du bestimmt um die 500 rechnen, also würde ich wetten. Und da geht es halt wirklich nur um Zeit und nicht mehr um den Menschen. Und ich meine, ein kranker Mensch, da kann man jetzt sagen, was man will, aber der braucht halt Zuspruch. Ja, der braucht vielleicht auch ein bisschen Menschlichkeit und bei denen geht es halt einfach nur darum, du hast, also ich habe selber im ambulanten Pflegedienst gearbeitet, du hast zum Teil 5 Minuten, um irgendwem eine Spritze zu geben, dann fährst du weiter, dann hast du 10 Minuten, um jemanden Verband zu machen. Ja, also das ist halt echt krass und es wird immer mehr und mittlerweile ist es sogar so, dass die Pflegedienste sich sogar um die Fahrzeiten drumherum mogeln und sagen, nur die effektive Arbeitszeit ist auch Arbeitszeit.
Ja.
Alles andere, was du fährst, machst du für dich. Das heißt, wenn du einen 8-Stunden-Tag hast, arbeitest du in Zeit 12.
Ja. Gibt es ja bei anderen Berufen, seitdem der Mindestlohn greift, wohl anscheinend auch solche Tricksereien. Ja,
nur das gab es jetzt bei uns schon vorher. Also ich meine nur so, das ist nicht mal eben so einfach geregelt alles. Deswegen, also ich würde das komplette Gesundheitsthema diesem System rausnehmen wollen.
Also du siehst, um da nochmal zu der Frage zurückzukommen, du siehst jetzt keinen Bereich, wo eine Deregulierung und wirklich eine Abwicklung über den Markt sinnvoll ist fürs Allgemeinwohl.
Nee, sehe ich überhaupt nicht. Also, okay. Also und dann, ihr habt ja schon die Wohnung angesprochen, also ich wohne ja jetzt nicht in einem teuren Bezirk, wirklich nicht. Also ich meine, ich rufe jetzt mal aus Moabit an, aber ich wohne in Lichtenberg. Ich sag mal so, innerhalb von einem Jahr sind die Mieten da bei derselben Wohnung, also meine Schwester hat zum Beispiel dieselbe Wohnung, ich ziehe jetzt demnächst um in eine baugleiche Wohnung, gleiche Wohnungsbaugesellschaft und selbst die kostet jetzt innerhalb von einem Jahr 150 Euro mehr. Hm. Also das ist halt irgendwie skurril, weil ich krieg dafür ja nicht mehr geboten. Also,
nee, nur die Marktlage, nur die Marktlage hat sich verändert, keine Wohnraumaufwertung statt.
Genau, und das halt für mich ist das traurig, weil es macht halt auch Kieze kaputt einfach.
Also medizinische Grundversorgung oder überhaupt die medizinische Versorgung,
ja, genau.
Wohnraum von der Marktwirtschaft ausnehmen. Wie würdest du denn Wohnraum dann verteilen, wenn nicht über den Markt?
Na, ihr habt ja schon mal den sozialen Wohnungsbau angesprochen und den, finde ich zum Beispiel, ist auch eine Sache, die man locker auch mit unserem Grundgesetz in Einklang bringen kann. Zum Beispiel.
Aber da von meiner Seite aus mal die Behauptung, das würde, so viel kannst du gar nicht bauen, um damit vernünftig auf die Preise im Berliner Wohnungsmarkt einzuwirken. Also klar hätte es einen Einfluss und jede Wohnung, die, so, aber wie viel bei dem Bedarf, den es gibt, so, da müsstest du ja irre viel bauen, damit das tatsächlich zu spürbar niedrigeren Mieten führt, oder?
Ja, aber ich sehe da kein Problem. Mhm. Wir haben für zig unnötige Baustellen in Berlin Geld übrig. Also mal davon, ich halte von unserer Regierung nichts, das tut mir wirklich leid, aber da müsste ich jetzt zum Urschleim anfangen, aber wir haben so viel Geld für Schwachsinn, ich glaube, da hätten wir auch Geld, um so viel zu bauen. Mal davon abgesehen.
Aber selbst wenn, Entschuldigung, wenn ich da gerade unterbreche, weil ich, also, dieser Gedanke finde ich interessant, denn in so einer Stadt, also okay, angenommen, du hast recht, man hätte viel mehr sozialen Wohnungsbau machen können in den letzten 10 Jahren. Staatlich geförderten Wohnungsbau, da ziehen dann die Leute ein, die sich das auf dem normalen Wohnungsmarkt nicht leisten können. Die brauchen irgendwie einen gewissen Berechtigungsnachweis, aber dadurch sind die vom normalen Wohnungsmarkt weg. Der Druck ist nicht mehr so groß, die Vermieter können nicht mehr so hohe Mieten nehmen. Okay, aber der Platz in der Stadt ist endlich. Und der Run auf Berlin wird nicht aufhören. Irgendwann wird dieser Punkt erreicht sein, wo du nicht noch mehr bauen kannst. Und was machst du dann? Weißt du, wie willst du dann diese Wohnungen verteilen, wenn nicht über den Markt?
Also sag mal so, wenn es so weit kommt, ziehe ich hier weg. Aber
es wird, es passiert in jeder Metropole der Welt so.
Ja, ich kann den Punkt durchaus verstehen, aber ich finde halt, also ich sag mal so, irgendwann ist halt Schluss. Also dann ist halt irgendwann Schluss. Und solange Deutschland sich untergliedert in, sag ich mal, in Bundesländer, wird Berlin auch nicht wachsen können. Also von daher, früher war es ja so, da hast du eine Stadt gehabt, also ganz früher so, Berlin-Gründerzeit, da hattest du halt eine Stadt und die ist dann gewachsen. Das geht ja heute nicht mehr, weil man ja alles regional verwaltet.
Ja, aber und die Stadt wächst ja jetzt schon nach Brandenburg rein, also ob das dann, wie das Baby dann heißt, ist ja egal, die Besiedlung ist ja da.
Deswegen sage ich ja, also deswegen wäre es für mich völlig Bockwurst. Also ich sehe da auch keine Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, also.
Naja, aber die Innenstadtbezirke, die interessanten Lagen sind ja irgendwann vollgebaut. Also was mich interessiert. Ja,
aber wer sagt denn, dass der Rest nicht auch interessant sein kann? Also
was mich interessiert ist, wie man das dann politisch regelt. Wenn wirklich irgendwann der Moment erreicht ist, du kannst nicht mehr Wohnungen bauen und die Nachfrage ist immer noch größer als der Bedarf und man sagt aber, nee, marktwirtschaftlich wollen wir das Ganze nicht regeln, dann muss es ja irgendeine Stelle geben, die das nach irgendwelchen Kriterien verteilt. Dann kriegst du eine Wohnung zugewiesen oder kannst dich bewerben, um eine um 5 Jahre warten oder Punkte sammeln oder also es muss irgendwie muss es ja geregelt werden.
Darf ich zurückfragen?
Ja, mach mal.
Wenn also was sagst du dir im Türsteher, wenn du vor einem Club stehst und dir gesagt wird, es sind schon zu viele drin?
Was der zu mir sagt?
Ja.
Es sind schon zu viele drin.
Echt gehabt eben. Also,
ach so.
Ja, also ich sehe das ziemlich pragmatisch. Also wenn halt nicht mehr geht, dann geht halt nicht mehr, ganz einfach.
Ja, aber das hinkt ja. Also,
wieso hinkt das?
Naja, weil dann haben ja die gewonnen, die sich das zur richtigen Zeit leisten konnten. Also dann hat es ja doch der Markt gemacht.
Die zur richtigen Zeit einfach schon da waren.
Die schon da waren, okay.
Also ich meine, ne, mal davon abgesehen,
aber die ziehen dann ziehen aber welche aus und die ziehen dann nach Frankfurt-Main, weil die haben da einen besseren Job. Und dann wird eine Wohnung frei und dann...
Ja, dann muss man eben schnell sein. Also wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Marktwirtschaft an sich. Ich habe nur was gegen eine unregulierte. Mal davon abgesehen, es gibt ja noch so viel mehr Sachen als Wohnungen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, wie gesagt, ich habe halt noch ein Riesenproblem mit Aktienhandel und so weiter und so fort. Weil da werden Prognosen erstellt über Wachstum, der irgendwann einfach nicht mehr wachsen wird. Also nur ein Beispiel, wenn jetzt VW weiter wachsen soll, ne, dann müssen meine Kinder irgendwann vier Autos in der Woche kaufen, damit die noch irgendwie Wachstum haben. Finde ich irgendwie Schwachsinn.
Ja, das mit dem Wachstum ist ja auch eine ganz interessante Sache. Vielleicht widmen wir uns diesem Thema Wachstum und diesem Ende des Wachstums und warum immer gewachsen werden muss nach den Nachrichten. Ich sehe nämlich gerade, es ist schon 6:30 und einige sind ja um 5:30 Nachrichten.
Ei, na dann.
Na dann. Erik, vielen Dank.
Jutti, ciao. Tschüss. Und ja, ruhige Nacht noch, ne?
Ja, oder vielleicht auch nicht. Manchmal ist es ja auch schöner, wenn es nicht so ruhig ist. Bis denn.
Ja, oder? Ja, na, ich hoffe, ich habe eine.
Tschüss.
Ja, ciao.
Manche wünschen sich eher eine ruhige Nacht, manche eher eine unruhige Nacht. Wir reden auf jeden Fall noch bis Mitternacht weiter nach den Nachrichten. Wir reden über Kapitalismus, über die freie Marktwirtschaft, über Globalisierung. Hier ist Fritz, wer ist da?
Ja, hallo, hier ist Kolja.
Kolja, nach den Nachrichten sind wir beide verabredet miteinander.
Super, cool.
Kolja, hi.
Hi, Hendrik.
Kann es eine Alternative zum Kapitalismus geben?
Ja, klar.
Ich meine jetzt wirklich realistisch, nicht theoretisch, auf einer gegenständlichen Ebene, wirklich denkbar, vorstellbar. Findest du schon, ja?
Ich denke auf jeden Fall.
Sag, wie sähe die aus?
Ja, also ich meine, der Kapitalismus ist ja so, wie er ist, ist ja ein sehr differenziertes Thema und man muss natürlich auch so erstmal unterschiedlich bewerten, wo stehen wir eigentlich, was haben wir aktuell. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Kapitalismus zu implementieren oder zu verändern. Also im Augenblick haben wir einen echten Killer-Raubtier-Kapitalismus, finde ich, der also wirklich außer Kontrolle geraten ist in vielen Bereichen. Ist ja viel auch schon angesprochen worden. Brauchen wir gar nicht vielleicht nochmal zu wiederholen. Mhm. Das aktuelle interessante Thema, ach, was ich alles als erstes nochmal sagen wollte, ist also erstmal vielen Dank und dass du das Thema bringst. Ich finde das super und auch mutig, das zu bringen. Das war ja gerade mit der EZB-Geschichte, war ja auch in dem Text angedeutet.
Das war meine Überlegung, darüber zu reden, ja.
Genau, aber das war ja ein bisschen aufgeheizt, dadurch, dass es die Demos so ein bisschen auch dann ausgeufert sind, sag ich mal vorsichtig.
Ja, aber das war ja vorher. Danach gab es dann ja noch friedliche Demos. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Es gab ganz viele friedliche Demos und es gibt dann eine große Legitimation, sich da friedlich und sogar, ich finde, auch teilweise also seine Wut zu artikulieren. Da muss jetzt nicht mit unbedingt brennenden Autos sein. Da kann man irgendwie so anderer Meinung sein, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass gezeigt wird, und wie viele Leute das auch auf die Straße tragen, dass sie finden, dass das so nicht weitergehen kann. Und die EZB ist so ein ganz spezielles Thema, wie die sich da gerade ihren Palastturmbau in Frankfurt hingestellt haben und gleichzeitig eine Politik betreiben, wo man einfach, um es mal auf den Punkt zu bringen, sagen muss, es werden Familien, zum Beispiel eben Griechenland, aber auch Spanien und Portugal, werden Familien so weit in die Armut getrieben, dass Kinder verhungern und Frauen Selbstmord begehen aus Verzweiflung und so weiter, das geht nicht.
Schäuble sagt, verantwortlich dafür sind die griechischen Eliten und nicht die europäischen Institutionen.
Nein, das ist Quatsch. Das ist Unsinn. Er ist dafür selbst zum größten Teil mitverantwortlich, weil er kann ja die Politik so verändern und könnte mitsteuern. Ich meine, es ist natürlich eine Frage, aber die führt jetzt vielleicht zu weit ab, wer ist mächtiger, die EZB oder Schäuble? Aber es sind sicher nicht die griechischen Eliten.
Du hast gesagt, wir befinden uns aktuell, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, in einer Phase des wirklich beinharten Raubtierkapitalismus. So extrem hast du es ausgedrückt. Warum denkst du? Ich meine, wenn ich mir das Grundgesetz anschaue, ich habe es natürlich in Druckbuchstaben auf den gesamten Körper tätowiert und stöbere täglich darin, aber da steht doch was von der sozialen Marktwirtschaft drin, oder nicht? Die ist doch auch nicht geändert worden und so. Und ich meine, wir haben doch auch noch ein Sozialsystem und wir haben Regulierung und es gibt Regeln und so. Ja. Also
funktioniert auch, aber Regeln werden gebrochen, an Gesetze hält man sich hier weniger, je weiter die Leute irgendwo in Machtpositionen sind und je mehr Geld sie haben, desto weniger halten sie sich an die Gesetze. Und es gibt so viele Grundgesetzverstöße, die entweder so laufen gelassen werden oder wo, wenn du jemand dagegen sich versucht zu wehren, dann ist das ein endloser Kampf und man muss in der Regel, hat man in Deutschland sowieso keine Chance, sondern frühestens am EuGH, AMR, also Menschenrechte, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, kann man dann irgendwie mal Deutschland verklagen und bekommt dann in der Regel übrigens auch Recht, wenn man Deutschland regelmäßig verurteilt, wegen Grundgesetzverstößen.
Aber also so anscheinend, das heißt aber, es gibt noch Kontrollinstanzen und das Ganze wird noch gemonitort und überwacht.
Es gibt noch Kontrollinstanzen, aber es ist halt so, es ist ein beschwerlicher Weg dahin und es sollte eigentlich schon mal nicht sein. Es ist im Prinzip schon verfassungswidrig, dass die Menschen gezwungen werden, irgendwie, wenn sie erreichen wollen, dass ihre Rechte gewahrt werden, dass die Gesetze eingehalten werden, dann müssen sie zum Europäischen Gerichtshof in Straßburg gehen und Deutschland verklagen, weil hier systematisch von Institutionen und Behörden Gesetze gebrochen werden und missachtet ein Grundgesetz, du hast das Grundgesetz angesprochen, Grundgesetz missachtet wird. Also zum Beispiel, da steht drin was von sozialer Marktwirtschaft. Ich meine, es gibt natürlich ein Sozialsystem, was verglichen mit anderen Ländern hier in Deutschland sehr, Anführungsstriche, komfortabel ist, wenn man sieht, ich war zum Beispiel in Nicaragua ein paar Mal, das ist ein wirklich armes Land und da gibt es eben keine soziale Grundsicherung. Da sind wir hier in Europa in der Anführungsstriche alten Welt sicher wesentlich zivilisierter noch und es gibt diese Grundbasis dieser Zivilisation noch, aber das wird halt zu großen Teilen auch ausgehebelt. Wenn ich sehe heute, ich bin mit Bus und dann S-Bahn heute einmal hier von Zehlendorf mit der Hackischen Markt und dann wieder zurück und da sind, glaube ich, insgesamt 4 Bettler, die wirklich so runtergekommen und gebeten haben, sie hätten nichts zu essen und keine Wohnung und so. Das ist, ich schäme mich fremd für Deutschland. Dieses Land ist so, also ganz Europa ist so reich und Deutschland ist so ultrareich. Wir schwimmen, also wir nicht alle, aber einige hier in Deutschland, die wenigen schwimmen im Geld und dann, dass es möglich ist, dass einige Menschen so sozusagen eher auf der Straße landen und wirklich betteln müssen und nichts mehr haben und irgendwie eben auch durch dieses soziale Netz irgendwie durchfallen, das sollte eigentlich nicht sein.
Wenn man jetzt so argumentieren würde, es gibt ja dieses soziale Netz und es gibt zahlreiche Institutionen, die es zumindest ermöglichen, dass man nicht auf der Straße schläft und dass man nicht hungert und so. Aber ein letzter Rest Eigenverantwortlichkeit bleibt eben auch. Und es gibt eben Leute, die sind so unverantwortlich, dass sie auch durch dieses Netz noch durchfallen. Ich spitze das jetzt mit Absicht ein bisschen zu. Also natürlich ist das nicht 1:1 meine Meinung, aber könnte man es so sehen?
Merke ich schon, könnte man so sehen, sehen ja viele auch so. Es ist dann immer unterschiedlich, ob man, sagen wir mal, die Bild liest oder die Taz, um es mal auf den Punkt zu bringen und auch so zu spitzen. Aber ich würde sagen, es gibt halt auch viele Menschen, die sind so durch den Wolf gedreht worden, die haben keine physische und auch psychische Kapazität mehr manchmal, in bestimmten Lebenslagen, sich da noch dann selber die richtigen Entscheidungen zu treffen, sich die richtige Hilfe zu suchen und dann immer wieder hinzugehen, bis sie da sozusagen ihr Recht bekommen, in dem sozialen Netz wenigstens eine Weile lang untergebracht zu sein. Aber wir wollten ja gar nicht da so, das führt ein bisschen weg. Ich wollte eigentlich.
Passt ja alles dazu.
Ja, passt alles dazu. Wir haben nur nicht mehr 2 Stunden Zeit, glaube ich, oder? Nur
noch, nee, das stimmt.
Glaube ich, nur noch 5 Minuten, oder?
Ja, so ungefähr. Aber das kriegen wir schon hin. Koya, deswegen kommen wir zurück zum Ursprung. Ja. Wie sähe für dich ein, denn man muss ja auch mal überlegen bei dem Ganzen, ne, wenn ich kurz ausholen darf. Ja. Wirtschaft muss ja in irgendeiner Form organisiert werden. So bin sich das jetzt erstmal klingt. Genau. Aber das heißt, es passiert nicht von alleine. Es muss einen Rahmen geben, den man ihm politisch gibt. sozusagen, den man festlegt, wie dieses ganze Stadt, wie auch Verteilung organisiert wird. Jetzt haben wir im Moment eine Marktwirtschaft, das heißt, der Markt verteilt das.
Genau.
Mit gewissen Regulierungen, die einen finden sie zu schwach, die anderen zu stark und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist es der Markt, die Nachfrage, was ist verteilt und so. Genau. Wie sehe deine ideale Wirtschaftsordnung
aus? Das Problem bei dem Markt, bei der Marktwirtschaft oder freie Mordwirtschaft, würde ich mal sagen, ist eben das. Der Markt reguliert das und der Markt hat aber, der ist nicht zivilisiert, der ist nicht menschlich, der ist nicht human, hat keine Ethik und keine Moral. Und das ist das Problem. Der Markt ist eben ein Raubtier. Und das frisst Menschen und um es nochmal auf den Punkt zuzuspitzen, tötet Kinder in Griechenland und treibt Frauen in Spanien in den Selbstmord. Wir könnten jetzt lange drüber erzählen, wie sind die Sachen da in Spanien zum Beispiel, wann wurde den Leuten welche utopischen Kredite irgendwie aufgeschwatzt, damit sie sich überteuerte Wohnungen und teure Autos kaufen konnten, dass dann irgendwann erst nach 2008 irgendwie das bergab ging, das nicht mehr bedienen, es wurden nicht dynamisch angepasst, wenn sie nicht mehr zahlen konnten, Job verloren haben zum Beispiel, wurde halt gesagt, du hast einen Vertrag, den hältst du nicht ein, du fliegst jetzt aus deiner Wohnung, dann waren Vertragsstrafen in Höhe der Restzahlungen vereinbart, also völlig sittenwidrige Verträge, dann haben sich eben lass mich kurz das eine noch ausführen, nur als ein Beispiel. In Spanien, also tatsächlich, es gibt viele Fälle dokumentiert, haben sich aus Verzweiflung dann darüber, die Menschen haben ihre Wohnung verloren, saßen auf der Straße, Wohnung gehörte dann der Bank, die Bank hat niemanden gefunden, um die Wohnung neu zu verkaufen oder zu vermieten. Die Wohnung stand leer, der Mensch war auf der Straße, konfrontiert damit, den Rest von 150.000 Euro noch abzahlen zu müssen, weil der Vertrag so gefasst war, dass das im Fall, dass man den Vertrag mit die Ratenzahlung nicht erfüllen kann, wurde das dann zur Vertragsstrafe. Das heißt, sie haben die Wohnung verloren und saßen trotzdem mit der Restzahlung als plötzlich 150.000 oder 200.000 Euro Schulden auf der Straße. Und da haben tatsächlich, also nicht eine, sondern viele zahlreiche, nicht nur Frauen, auch Männer, Selbstmord begangen aus Verzweiflung. Und das ist einfach, das darf nicht sein. Und dann hat jetzt ein Marokkaner, habe ich gerade erfahren gehört, der sich das nicht hat bieten lassen wollen, in, glaube ich, Barcelona, dagegen geklagt und tatsächlich das, glaube ich, in 13 die Klage eingereicht und in 2014 dann am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gewonnen, weil die festgestellt haben, Spanien.
Wir müssen noch kurz skizzieren, wie wir ein System schaffen, was sowas verhindert.
Genau. Im Prinzip brauche ich dazu nur sagen, es gibt dieses Buch von das neue Buch von Naomi Klein, hast du das schon gelesen?
Nee, aber mein Vorgänger hier auf der Antenne, Christoph Schrag, der erzählte mir vorhin auch schon davon. Er hätte einen Vortrag gehalten, der sich auf dieses Buch bezog. Und ich habe daraufhin gesagt, naja, Naomi Klein erzählt auch seit 20 Jahren dasselbe. Aber vielleicht hat sie auch seit 20 Jahren recht, weiß ich nicht.
Ja, sie erzählt nicht wirklich dasselbe. Also das neue Buch heißt ja Die Entscheidung, Kapitalismus oder Weltuntergang. Beziehungsweise nein, es heißt wirklich Kapitalismus oder Klima. Und da behandelt sie zum Beispiel das, was jetzt gerade aktuell aufgebracht wurde, der Vorredner, den du gerade dran hattest, der sprach vom Wachstum, dass das so nicht weitergeht, da hat er vollkommen recht. Diese Wachstumsidee ist eine Luftblase, eine Seifenblase, die platzen wird irgendwann. Das geht einfach nicht. Das kann sich jedes Kind an der Hälfte der Finger einer Hand ausrechnen, dass Wachstum nicht geht unendlich auf einer Erdkugel, die eben nicht wächst, mit Ressourcen, die irgendwo begrenzt sind. Mhm. Und das ist sehr gut erklärt in diesem Buch. Und es gibt ein wichtiges Kapitel darin, was sich eben auch schon das Thema Wachstum beleuchtet, als Vorabdruck im aktuellen Greenpeace-Magazin. Ist wahrscheinlich auch online zu lesen, weiß ich nicht genau. Kann ich nur sehr empfehlen. Und wer es ein bisschen wissenschaftlicher, aber auch leicht gut geschrieben zu lesen haben will, einfach Thomas Piketty, das Kapitel im 21. Jahrhundert ganz genau erklärt, in welcher Form Kapitalismus leben wir jetzt. Und um es also konstruktiv zu machen, es gibt viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, foodsharing.de oder .org, Lebensmittelretter. Das sind, Raphael Selmer ist ein junger Mann, Familienvater mittlerweile mit zwei Kindern. Er hat der ist im Geldstreik und in Tauschringen und hat ein Buch geschrieben, Glücklich ohne Geld, wie er eine Utopie entwirft und selber das aber tatsächlich in seinem Leben versucht, so weit wie möglich umzusetzen, mit so wenig Geld, also Downsizing, Downshifting, mit so wenig Geld wie möglich auszukommen. Irgendwie ist das eben alles außer Proportion geraten. wurde vorhin auch schon öfter angesprochen. Also es wird zu viel, zu schnell konsumiert und dauernd, im Prinzip haben wir eine Art von Planwirtschaft. Der Plan bedeutet, alle Vierteljahre ein neues Modell und dann mit ganz viel Werbung den Leuten und suggerieren, dass sie das unbedingt haben müssen, weil sie sonst nicht glücklich sein können.
Das nehme ich mal als Schlusswort, Koya, von dir und dieser Sendung.
Glücks-BEP. Das noch als Schlusswort, wenn ich...
Brutales Glücks...
Bhutan. Bhutan.
Ja, ja.
Glücks-BEP.
Ja.
Anstelle von einem monetären...
Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, wie Glück zu messen ist. Und man braucht ja auch einen gewissen Wohlstand, um Glück zu empfinden, wie Sozialforscher schon herausgefunden haben.
Klar.
Aber das an anderer Stelle. Koya, vielen Dank, dass du uns bereichert hast mit diesen Ideen.
Mach die Sendung über
Wachstum. Bis dann.
Wie du gesagt hast. Super.
Tschüss.
Danke dir. Bis dann. Tschüss, Henrik.
Henrik Schröder ist mein Name und wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Dann gibt's Punkrock auf die Ohren oder aber kommenden Montag ab 22 Uhr, wie üblich. Kommen wir miteinander ins Gespräch um hoffentlich diskursive Themen. Jetzt bringt euch Babette Conradi durch die Nacht.
Fritz. Und das hört man.